rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den dreien lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community, da sind wir, Herrenspielzimmer 34, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich bin nicht alleine. Ich sitze hier übrigens im Dunkeln, weil mein scheiß Rollo kaputt ist und mein Vermieter sich um nichts kümmert. Sitze ich hier in meinem schönen Büro im Dunkeln. Das war die letzten Tage relativ geil, weil irgendwie 33 Grad und es war hier schön kühl dadurch. Aber man kriegt ja den Sommer nicht richtig mit und es nervt mich. Also ich sitze hier im Dunkeln, ich hoffe, es geht euch gut. Sascha und Sascha sind auch da. Moin, moin.
Guten Morgen.
Ich habe einen mega Bremsenstich. Wir waren mit Oma war heute da, wir waren mit Leo spazieren durch unseren schönen Wald oder wie man immer das nennt, und das sind ohne Ende Bremsen. Bremsen sind so die dreckigsten Insekten, die es gibt, finde ich, ne? Weißt du, die können den Hals nicht vollkriegen. So eine Mücke gibt halt was zurück, ne? Saugt dir ein bisschen Blut ab, rotzt ein bisschen irgendwie Sekret rein, ist alles gut. Aber die Bremsen, ne? Die sind ja so die Rambos unter den Insekten, ne? Die schneiden das ja richtig auf, ne? Das tut halt immer richtig weh, wenn dich eine Bremse sticht. Hast ihr Bremsen auch? Was ist denn los mit euch, Alter? Kommt mal aus dem Arsch da.
Ich glaube, ich habe noch nie einen Bremsenstich gehabt.
Du hast noch nie einen Bremsenstich? Das
ist die schlimmste. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was eine Bremse ist. Also ja, ich habe schon mal gehört, aber ich dachte einfach, es ist eine Mücke.
Ja, das ist eine Mücke auf Super Serum Zombie Apokalypse. Das sind halt die schlimmsten. Weißt du, die haben so scharfe Messer und die schneiden halt die Scheiße aus. Die denken halt sich, komm, wir sind einfach super, super Mücken sind sie halt.
So, naja, egal. Die trauen sich an mich nicht ran, denke ich.
Ja, ja, verstehe. Ja, 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 ja.
Ich guck mir gerade ein Bild an, okay, die sehen schon gut buff aus.
Du kennst auch keine Bremsen?
Ich muss es gerade googeln. Auf Englisch heißt es übrigens Horsefly, noch nie gehört in meinem Leben.
Ich hab das auch ehrlich gesagt noch. Also ich hab's schon gehört, aber.
Ist das ein norddeutsches Phänomen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also bei uns sind die größtenteils so in ja, den richtigen Wald haben wir ja nicht, ne? Wir haben ja so Pferdepfade und so weiter und da sind halt viele Bäume und so. Da müssen wir immer sehr auf Zecken und so weiter aufpassen. Aber Mücken, also Mücken sind wirklich ein Traum gegen Bremsen. Bremsen sind der Horror.
Also ich hab bei uns, wir haben Mücken auch immer Schnaken genannt. Warum auch immer. Mehr weiß ich nicht. Und ansonsten kenne ich die, eigentlich nur die. Sonst, Bremse habe ich schon mal gehört, aber ich dachte, das ist ein anderer Begriff für Mücke einfach.
Ist eine Schnake nicht was anderes als eine Mücke? Also ich kenne auch Schnaken.
Würde ich jetzt auch sagen.
Ich weiß es nicht. Für mich sind die alle gleich.
Schnake ist noch was anderes.
Alles,
was mich schreibt, jetzt mal ernsthaft, schreibt ihr bitte mal in die Community, ob ihr Bremsen kennt, weil das kann doch kein norddeutsches Phänomen sein.
Also den Begriff kenne ich auch, aber ich dachte, wie gesagt, das ist einfach ein anderer Begriff für Mücke, Schnake, wahrscheinlich
ist alles. Also wenn du einen Bremsenstich hast, irgendwie ein Mückenstich ist schon nervig, aber ein Bremsenstich wird halt so ein Huckel und der juckt halt ganz schlimm. Aber kennt ihr wahrscheinlich auch, ich habe ja diese Sticks irgendwie, die man da drauf macht und die das dann dieses was ist das, was so ein Sekret, was die da reinmachen, was das auslöst und da wird das Protein, glaube ich, da drinne verbrannt. Und ich schwöre ja mittlerweile auf diese Insektensticks. Da wird eigentlich kein Mückenstich mehr groß bei mir. Deshalb werde ich jetzt auch meinen Stick anschmeißen und diesen widerlichen Mückenstich werde ich einfach wegbrennen. Weißt du, das machen richtige Männer so.
Mein Vorteil ist wahrscheinlich, dass ich jedes einzelne meiner Fenster mit einem Fliegengitter habe und nie rausgehe. Deswegen werde ich so gut wie nie gestochen und brauche nicht solche Sticks.
Ich glaube, der ist schon wieder kaputt. Ey, die Dinger halten auch echt nicht lange, ey.
Jetzt aber. Die sind ja auch sehr selektiv, also zumindest die Moskitos bei uns. Mika wird immer total zugestochen, wenn ich daneben sitze, ich krieg quasi gar nichts ab. Also sie ist der beste Moskitoschutz.
Da wird doch immer gesagt, man hat süßes Blut, oder?
Ja, das ist aber eine Urban Legend, das stimmt nicht.
Kann sein, ja, warum es so ist, weiß ich auch nicht, aber es ist definitiv so, dass ich ganz wenig gestochen würde
und sie ganz viel. Also liegt bestimmt nicht am Blut, aber vielleicht an irgendwas anderem, an Duftstoffen oder so, die man abgibt. Vielleicht haben sie da was lieber oder nicht. Oder ist es einfach nur... Ja. Wie Steve sagt, eine Wahrnehmung.
Okay, das ist wahrscheinlich so. Ich habe letztes Jahr, war ich ganz schlau, weißt du, weil wir wohnen hier halt, nebenan ist halt ein großer Pferde-Ponyhof, ne? Und das heißt, wir haben hier ganz doll mit Insekten zu tun. Letztes Jahr hatten wir so viele Mücken und dann habe ich gesagt, ich bin ganz schlau und habe mir so eine Mückenlampe gekauft, mit so blauem Licht. Und das ist halt geil, ne? Das Geräusch macht, finde ich irgendwie lustig, ist ein bisschen makaber, aber ist halt so. Und aber irgendwie hat es nichts geholfen und da habe ich mal ein bisschen recherchiert und dann wurde mir klar, dass diese Dinger auch nur gegen Fliegen helfen, weil Fliegen nämlich ins Licht, das Licht geil finden und Mücken interessiert das Licht halt zero. Die interessiert halt nur der Geruch, das heißt der Schweiß und der Körpergeruch. Danach gehen die. Das heißt, der ist so ein blaues Licht ist halt gegen Mücken komplett wirkungslos. Ja. Wieder was gelernt, ne?
Vielleicht braucht man so ein Ding mit Geruch.
Ja.
Eine Marktlücke. Oder gibt's das?
Ja, stimmt. Da gibt's sowas. So ein Mückenstick für die Steckdose. Die verbreiten dann so einen Geruch irgendwie. Wie war das nochmal? Ich hatte sowas gekauft, aber dann hat die Community gesagt, bist du bescheuert? Du hast einen kleinen Sohn zu Hause. Die verwenden so ein stark verdünntes Nervengift, um die Mücken irgendwie zu kriegen. Und habe ich dann instant weggeschmissen, weil ich Schiss gekriegt habe. Irgendwie. Ja.
Da ist ein Tor gefallen.
Für Italia oder was?
Ja, für die Schweiz.
Hör auf. Achso, die spielen gerade gegen Dings, ne? Ja, ich hab auch Sieg Schweiz getippt, das gefällt mir gut.
Ja, es ist schade, dass wir gar nichts davon mitkriegen hier. Also ich verstehe es, Europa ist halt für Amerika nicht so interessant, aber es ist echt null Begeisterung.
Gar nichts kriegt ihr mit, Leute, ne?
Nee, ich hoffe, zur WM wird's ein bisschen anders.
Was wieder. Ist denn, Moment, gerade ist doch Copa America, spielen die Amerikaner damit? Nee, ne? So Südamerika, also, oder?
Ich meine ja, das ist doch nur South America, aber das ist die Begeisterung.
Auch noch ein schönes Tor. Entschuldigung.
Die Begeisterung ist halt nicht da.
Ja, aber ist ja klar, wir erinnern uns ja auch nicht für Copa America und Co.
Ach doch, ich schon. Ich habe sehr genossen, wie irgendwie Neymar beim Peru-Spiel einfach weggesenzt wurde. Aber komm.
Das hat mich sehr gefreut. Das ist in Deutschland. Also
ja, mich. Ich finde das schön.
Ja, klar, der Einzelne.
Also Copa America sind irgendwie zwei Gruppen ab 5 Spieler und das ist nur Südamerika. Da ist USA nicht dabei.
Naja, wenn ich Präsident bin, ändere ich das alles. Da gibt es Manager-Fußball überall.
Also Fußball ist unser Volkssport und wir kriegen von Copa America jetzt in Medien und Co. auch so gut wie gar nichts mit.
Sascha, du kannst nicht Präsident werden, weil um Präsident in den USA zu sein, musst du in den USA geboren worden sein. Von daher bist du raus.
Nein, das stimmt nicht, weil ich werde sehr, sehr, sehr wealthy, also Billionär. Und dann werde ich die Gesetze ändern. Das macht man, wenn man reich genug ist.
Du wirst, du wirst die Gesetze ändern, bevor du Präsident wirst, also. Ja, damit du Präsident werden kannst. Nee, Sascha, also komm, Alter, jetzt, was erzählst du für eine Scheiße? Ihr Lieben, ich habe heute ein paar Sachen auf dem Herzen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich mache es normalerweise nie, dass ich solche persönlichen Anekdoten mir aufschreibe. Ich habe es extra gemacht, weil ich eine sehr interessante Geschichte zu erzählen habe. Und da möchte ich gerne eure Meinung zu hören und einfach sie euch erzählen, weil ich sie relativ krass fand. Ich bin nämlich in dieser Woche sehr, sehr stark von Querdenkern bedroht und beleidigt worden. Und das ist eine ganz interessante Geschichte dahinter, weil, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also ihr habt es mitbekommen, dieser dänische Spieler, Sascha, ist das zu euch in den USA durchgekommen, dass dieser dänische Spieler auf dem Platz umgekippt ist? Nee. Und wiederbelebt werden musste? Echt, den hast du nicht mitgekriegt? Krass. Also, eins der ersten Spiele der EM, Dänemark gegen Finnland. Plötzlich fällt ein dänischer Spieler, Eriksen, fällt um und hat wohl einen Herzstillstand. Irgendwie, das Spiel muss unterbrochen werden, der muss wiederbelebt werden. Die dänischen Spieler brechen in Tränen aus und bilden so eine Traube vor ihm, damit die Kamera ihn nicht sehen. Und als ich es gesehen habe, habe ich echt gedacht, irgendwie das sah echt wirklich beängstigend aus. Und ja, mega Tragödie, irgendwie hat jetzt einen Herzschrittmacher eingepflanzt gekriegt, ist aber gut ausgegangen, die Sache. So. Danach war irgendwie die Kommentare und gerade die Social Media voll von irgendwelchen Querdenkern, die behauptet haben, ja, der Eriksen ist geimpft worden gegen Corona, weil gerade der und der Impfstoff würden ja eine Herzmuskelentzündung hervorrufen. Das war die These. So. Und mich hat das so sehr angewidert, wie diese ganze Querdenker, ich sag jetzt mal einfach Wichser, irgendwie so eine mega menschliche Tragödie ausnutzen für ihre politische Agenda. Das finde ich nämlich ganz, ganz, ganz widerlich. Und man weiß es ja, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat in den Comments, das sind immer die dann irgendwie so 24 Links spammen, wo dann angeblich die ganzen Thesen irgendwie untermauert werden. Und die machen das ja ganz, das ist ja ganz spannend, wie die das machen, weil irgendwie so für diese leichten Dinge und so nehmen sie dann so Fokuslinks und so weiter. Und dann war jemand bei uns in den Comments, der hat das auch gemacht. Und der Fokuslink war natürlich zu, es gab jetzt bei Leuten, die geimpft wurden, eine Herzmuskelentzündung irgendwie. Haben mich auch ein bisschen über den Fokusartikel aufgeregt, irgendwie, weil, ganz ehrlich, diese Wahrscheinlichkeit ist halt so gering, dass das passiert. Wir reden hier von 0,0001% oder noch niedriger. Das heißt, irgendwie von was weiß ich, wie 4 Millionen jetzt in Deutschland geimpft worden, hatten 2 oder 3 dann so eine Herzmuskelentzündung. Also selbst wenn der geimpft worden wäre, der Eriksen, und umgefallen wäre, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach so gering, dass das von der Corona-Impfung gekommen wäre. Aber es ist so. Also, ne? Also Querdenker.
Aber das lässt du rausfinden, wenn du dir anguckst. Hat er denn da entzündete?
Ja, pass auf, geht doch weiter. Lass mich kurz die Geschichte zu Ende erzählen. So. Und dann wurden diese Links halt gespammt und so weiter. Und interessant ist, als diese Gerüchte aufkamen, hat sich der Präsident von Inter Mailand, wo er spielt, hat sich hingestellt, gesagt, das ist eine Lüge, das stimmt nicht, weil Eriksen wäre weder geimpft worden, noch hätte er Corona gehabt. Das ist also einfach gelogen. Und das passt natürlich dann in diese Agenda nicht rein. Da muss man natürlich irgendwas machen, um das zu widerlegen. Also kam in dieser Linksammlung ein Link vor. Und was bleibt einem übrig, wenn jemand das so dementiert in so einer Form? Natürlich diesen Typen zu diskreditieren. Einer der Links war dann irgendwie so von wegen, ja, das ist ja komisch, dass er jetzt sagt, dass Eriksen nicht geimpft worden sei, weil vor ein paar Wochen hat er noch behauptet, alle seine Spieler werden geimpft worden. So, also ne, also diesen Typen diskreditieren. Der hat ja, das ist ja wieder eine große Verschwörung und jetzt behauptet er das und das macht er nur irgendwie um den Impfpropaganda, ja, da, ja. Also so diese übliches Geschwurbel, diese ganze Scheiße. So, und das jetzt das Lustige ist, dieser Artikel, ne, also alles so Fokus, bla bla bla, und dieser Artikel, wo dieser Interpräsident angeblich gesagt hat, dass alle seine Mannschaft geimpft worden sind, der war auf Italienisch. Nämlich von der Inter-Seite. Und da stand ganz groß irgendwie Vakzinen darüber, so dass man dann auch jemand, der kein Italienisch spricht, dann das Gefühl hat, okay, das hat er wirklich gesagt. Und dann die ganzen Schwurbel in den Comments, ja, was regt ihr euch auf? Hier ist der Artikel und da steht auch noch in der Überschrift, irgendwie alle sind geimpft und so weiter. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, weil ich das komisch fand und hab da mal ein bisschen recherchiert. Und hab dann den Artikel genommen und durch einen wirklich guten Übersetzer gejagt. Und siehe da, in dem Artikel steht halt nicht drinne, alle sind geimpft, sondern er sagt halt, Originalzitat, zur neuen Saison werden alle geimpft. So, also ganz bewusst wieder irgendwie sich da die Scheiße rausgesucht und auch behauptet, ja, eine Überschrift, doch alle sind geimpft. Und ich dann drunter geschrieben, ja, dann hier, pass mal auf, hier, das ist der und der Satz. Und da steht explizit drinne, alle werden zur neuen Saison geimpft.
So, okay, also das ist doch das Internet. Du liest nur die Überschriften und dann geht's
genau,
weiter.
Genau, genau, genau. Aber das normal. Das ist halt so typisch, ne? Ob das jetzt, ich glaube, dass es unterschiedliche Arten von Querdenkern gibt. Einen, die solche Sachen bewusst falsch darstellen und andere, die das einfach nur übernehmen. Ich will da keinem böse Absicht unterstellen. Die einfach sagen, ja, Moment mal, aber hier ist doch das, dieser Link zu der Telescheiße kam überall vor. Überall wurde die, ja, aber guck mal hier, das ist der Beweis, der hat gelogen, der Interpräsident und der Eriksen wurde schon geimpft und deshalb ist er auch umgefallen, weil er geimpft wurde, also lasst euch nicht impfen, weil sonst fallt ihr auch tot um.
Ja, so. Sollte man nicht den Typen selber fragen, ob er geimpft wurde oder nicht? Der ist doch die
verlässlichste Quelle, oder? Ja, aber der hat auch gesagt, also wie gesagt, das ist ja das Ding, das ist ja typisch für Querdenker, das ist natürlich wieder anders als in den USA, Sascha, jetzt erzähle ich dir das und das ist halt das Ding, dass diese ganzen Verschwörungstheoretiker, Vollidioten, dass, wenn die so eine Geschichte verbreiten, diese Geschichten halt in großen Teilen so einer intensiven Recherche einfach nicht standhalten irgendwie. Wenn du dir mal die Mühe machst, die ganzen Links dann wirklich zu überprüfen und gegenzuchecken, so, und pass auf, und ich hab die halt wirklich nass gemacht bei mir in den Comments. Ich hab denen das übersetzt, ich hab ihnen die Stelle raus, ich hab mir richtig Mühe gemacht. Und was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt war dann, dass wenn diesen Leuten dann die Argumente ausgehen und dann sich auch noch einer hinstellt, so wie ich, und sagt, pass mal auf, Leute, ich lasse mich nicht verarschen, hier, so und so ist das und ich kann euch das widerlegen, dann kommt halt Step 2, dann kommen halt die persönlichen Beleidigungen, dann kommt sowas, und sowas darf Kinder unterrichten, Impfpropaganda hier, so und so, und dann kommen dann die persönlichen Bedrohungen, dann fing auf einmal an, so von wegen, ja, wir merken uns deinen Namen und jetzt Originalzitat, und wenn es losgeht, dann holen wir dich. Ja, geil. Und aber wenn ich schon dieses, wenn es losgeht irgendwie lese, da weiß ich schon, das sind Leute, die haben echt die Kontrolle über ihr Leben verloren. Das liest man ja immer aus dieser Bubble, irgendwie, wenn es losgeht. Ja, wenn die Verschwörer sich ihr Land oder die Welt zurückholen. Wenn ich dieses, wenn es losgeht lese, dann bin ich schon so gecringed. Ich habe dann zurückgeschrieben, Digga, wenn es losgeht, Alter, geh mal und such dir bitte Hilfe.
Und naja, ja, aber bist du dann nicht, also muss ich mal sagen, ist das nicht dein Fehler, weil du so naiv bist zu glauben, dass du in Internetkommentaren eine sachliche Diskussion mit Fremden haben kannst?
Ja, das steht ja völlig außer Kraft. Aber mich triggert das halt irgendwie dann, so eine persönliche Tragödie auszuschlachten für ihre politische Bubble und dann sowas zu behaupten.
Das ist doch immer, wenn irgendeine Tragödie ist. Jeder kommt mit seiner Agenda, die er gerade hat, an und
ja, das stimmt schon, da hast du recht. Mir ging es auch nur darum, was mich dann halt sehr betrübt hat, ist die Art und Weise, wie ich dann wirklich bedroht wurde. Dann kamen Leute aus allen Richtungen, es muss in irgendeiner Telegram-Gruppe oder irgendeinem Verschwörungsdings auch gepostet worden sein. Und ich habe natürlich die Scheiße nicht freigegeben, habe mir auch ein paar IP-Adressen gegeben. Ich denke ernsthaft darüber nach, diesen Typen, der jetzt gesagt hat, irgendwie, wir merken uns seinen Namen und wir holen dich. Ich habe die IP-Adresse, ich habe auch schon gecheckt, der kommt aus Hagen. Ob ich den einfach mal anzeige, einfach mal, um so ein Exempel zu statuieren, einfach mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil da sind dann viel drauf eingestiegen. Ich habe extra diesen Comment freigegeben, einfach um mal irgendwie deutlich zu machen, was für weirde Vollidioten das sind und wie viele Leute dann darauf eingestiegen sind. Ja, genau, wo kriege ich denn seine, kann ich irgendwo seine Adresse sehen, irgendwie und so. Also richtig, also wenn ich nicht so lange im Internet wäre und wüsste, was das für Weichspüler sind, könnte man da echt Schiss bekommen. Und das ist halt der nächste Step. dass Leute einfach dann vor solchen Leuchten und solchen Bedrohungen Angst kriegen und dann irgendwie zurückzucken und dann lieber irgendwie gar nichts mehr sagen, irgendwie, weil sie einfach Schiss haben, dass die dann einfach persönlich bei einem vorbeikommen. Ich finde das wirklich eine wichtige Geschichte und die ich auch in dieser Form hier im Podcast mal verbreiten wollte. Und ich sag nur irgendwie, wenn es losgeht, dann, wir merken uns seinen Namen, wenn es losgeht, dann holen wir dich.
Aber das ist ja schon, also Free Speech, alles klar, bin ich immer dafür, aber das ist ja eine konkrete Drohung. Wenn ich jetzt so sage, hey, du bist total bescheuert, kann ich sagen, ne? Alles gedeckt, wenn ich sage, ich komme zu dir und tu dir was. Vielleicht ist das gut, wenn du einfach mal, ich sag mal, ein Exempel statuierst. Das merken sich die Leute fürs nächste Mal, ne?
Ja. Ja, mal gucken. Ich habe die IP-Adresse. Ich werde mir jetzt mal, also ich weiß nicht, wie ich das mache, ob man da einfach zur Polizei geht und so jemand anzeigt. Ich habe sowas in der Form auch noch nie gemacht. Oder ob ich mir den Lars schnappe und da irgendwie mit dem Anwalt gegen vorgehe. Ich weiß nicht, wie einfach das ist, an so eine, wenn man so eine IP-Adresse hat, an den Namen zu bekommen. Muss mal gucken, wie das geht.
Wenn nur, selbst wenn es da keinen Lawsuit gibt und du gewinnst irgendwas, wenn die Person weiß, sie wird rausgefunden und muss damit dealen, das ist schon,
weißt du, ja, und dann so eine Sache vielleicht öffentlich machen, um auch diesen ganzen Spinnern und diesen ganzen irgendwie, ja, ich bedrohe Leute, die irgendwie auf der anderen Seite stehen und wie, also allein mir vorzuwerfen, ich würde Impfpropaganda betreiben, nur weil ich irgendwie diese Geschichte dann widerlege. Claes, wie siehst du die ganze Sache denn? Du hast doch gar nichts dazu gesagt bisher.
Ja, also erstmal muss ich glaube, du verstehst diese Leute nicht so ganz. Die glauben daran zu absolut unglaublich großen Teilen. Also da gibt's vielleicht ein paar Drahtzieher, die haben einen Online-Shop und wollen Geld machen und sind ein bisschen klüger als die anderen. Aber ein Großteil, und das sieht man in Social Media und das sieht man jetzt halt bei den Querdenkern und das sah man auch in den USA. Ich meine, ein Großteil der Trump-Jünger ist einfach komplett, da ist nichts zu retten. Diese Leute glauben an eine riesige Verschwörung. Also ich meine, das ist nicht so, du sagst, die wollen diesen Ericsson-Fall für ihre Agenda nutzen, aber die sind da so tief drin, die sind der festen Überzeugung, dass das so ist. Na, also gibt's auch gute Dokus drüber. Ich meine, das ist genau wie mit den Flat-Earthlern. Die glauben ja, die versuchen das ja zu beweisen sogar. Ist ja nicht so, dass die das irgendwie erzählen. Die machen ja Experimente. Der eine ist letztens mit einer Rakete da hochgeflogen und runtergefallen und war tot.
Okay, aber der wollte das offenbar nur für Geld machen. Also, ne? Glaube, ist das doch okay, egal wie bescheuert das ist. Nur, wenn ich dann andere Leute bedrohe, das ist ja der Punkt. Ich kann ja an die crazysten Sachen glauben,
die es gibt. Das war ja auch nur mein Einstieg, weil Steve sagt, diese Leute nutzen das, das ist das Allerletzte und Co. Ja, es ist halt nicht das Allerletzte, wenn du daran glaubst. Weil du versuchst ja die Leute, die denken ja, sie klären ja, ich meine, ne, die Schlafschafe, was du letztens eingebracht hast, ich höre das jetzt auch immer öfter. Ich meine, die wollen ja die Bevölkerung aufklären, die denken ja, die sind die Guten. Und wenn du dann guckst, was ein Wendler mittlerweile und was ein Hildmann natürlich die ganze Zeit, ich meine, die werden ja immer extremer und das sind ja die gleichen Leute, die Wendler und Naidu und Hildmann followen und die alles glauben, was die sagen. Und ich meine, Hildmann ist mittlerweile an einem Punkt und Wendler auch. Wendler habe ich letztens gerade wieder gelesen, was auf seinem Telegram, ich glaube, er wurde jetzt gebannt, aber, oder Android hat sie gebannt zumindest, aber was da in der Telekom-Gruppe steht, das ist ja komplett verrückt mittlerweile. Also das ist so weit weg, aber diese Leute sind so tief da drinnen, ne? Die glauben, dass alles von irgendeiner Elite beherrscht wird, die keiner kennt, wo ein paar Leute dazugehören und alles. Corona ist geplant, um die, was weiß ich? Ich weiß nicht mal um was, da gibt's wahrscheinlich verschiedene Theorien. Die glauben das aber, die sind so tief da drin, die machen das nicht mit Absicht. Die gehören einfach in eine Psychiatrie.
Aber die Frage ist halt, was bedeutet das für meinen Fall irgendwie? Also, wenn man da reindenkt, das heißt irgendwie, sie haben recht irgendwie. Und, aber ich meine, ich habe sie ja nun wirklich mit Recherche und wirklich greifbar einfach widerlegt.
Das geht nicht. Verschwörungstheorien kannst du nicht widerlegen. Also die Leute, die richtig dick in Verschwörungstheorien sind, die gehen immer weiter. Das heißt, jedes einzelne Argument, was du bringen würdest, um zu zeigen, hey, du liegst da falsch, dann gehen sie halt weiter. Und sie werden immer abstruser.
Lustigerweise gab es dann Comments, die gesagt haben, ja, aber der Masseur hat vor einigen Tagen auch gesagt, also das ist gleich das Nächste irgendwie. Es geht
immer weiter. Ja. Wenn du dann sagst, nee, der Masseur hat das auch nicht gesagt, dann sagen sie, ja, ha, aber der Masseur, der ist nämlich in Verbindung mit den Freimaurern von vor 17 Jahren, haben wir das gefunden. Das geht immer weiter. Du kannst sie nicht auf, also die sind überzeugt und du kriegst es nicht aus denen raus. Die müssen das halt selbst verstehen irgendwann, wie abstrus das ist. Du kannst nicht, ich diskutiere nicht mehr mit denen, das ist mir zu blöd. Also es lohnt sich einfach nicht, weil es geht nicht. Ne? Es gibt da schöne Dokus über Verschwörungstheorien generell, wie sie funktionieren und wie die Leute sich da halt reinsteigern. Und an dem Punkt, wenn du einmal an dem Punkt bist, wo du denkst, alles ist eine Lüge, einfach praktisch alles, und alles ist vorgegeben, ja gut, dann glaubst du halt auch alles. Ne? Dann fällt ein Fußballer auf dem Feld um und dann sagt irgendjemand, ja, das ist wegen der Impfung. Das wussten wir ja, weil Impfung ist sehr gefährlich, die wollen uns ja auch rotten. Und dann glauben's. Und da kriegst du nicht mehr raus, Ich meine, wenn die wirklich ihre Sachen hinterfragen würden, dann würden die ja vorher schon zu dem Punkt kommen, dass es ziemlich großer Unfug ist in vielerlei Hinsicht, ne?
Aber ich werde mal, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, du hast absolut recht. Aber ja, aber dieses Bedrohen ist halt dann irgendwie, keine Ahnung, man kann ja alles glauben, wie Sascha auch gerade gesagt hat, aber irgendwie jemanden zu bedrohen. Aber gut,
nach das der Sicht, die Hildmann und Co. geprägt hat, ne? Hildmann ja. und Co. sagt seit, also seit dem Anfang der Corona-Phase steht, dauernd kommen solche Aussagen wie auch an die Medienvertreter, ne? Ja, ihr werdet merken, wenn es beginnt, wenn der Umsturz kommt, dann werden wir euch jagen und so weiter. Das kommt ja nonstop aus dieser Bubble. Und das nehmen natürlich dann so kleine Leute, wie eventuell in deinem Blog darum schimmeln und irgendwie einen Sinn in ihrem Leben suchen. Die nehmen das dann halt auf, ne, und machen es auch. Kann ich mir genauso vorstellen.
Ja, ich verstehe das nicht, weil wenn ich dich überzeugen will, dass die Erde flach ist, dann tue ich das doch nicht, indem ich dich beschimpfe und bedrohe.
Aber die machen
dann
das ja auch nicht.
Meine ganzen Techniken und meine Berechnungen und alles, um dich zu überzeugen, weil du kannst keinen überzeugen.
Ja, aber stell dir vor, jemand, du hast dir so viel Mühe gemacht, irgendwie das zu berechnen, und dann kommt jemand und sagt, pass mal auf, hier, ich rechne jetzt mal eben vor, ist totaler Bullshit, was du sagst. Das heißt, der widerlegt dich. So.
Ja, aber du bist schon so tief drin.
Und fühlst du dich dann so vom Kopf gestoßen, dass du halt dann zu solchen Mitteln greifst?
Ja, du kommst auch immer zur nächsten und irgendwann, und ich meine jetzt vor allen Dingen bei der ganzen Corona-Sache, die Querdenker, das sind ja wirklich, also nicht die normalen Leute, die einfach nur was gegen die Impfung hatten, die gibt's bestimmt auch, ne, die da mitgelaufen sind. Warum die dann halt mit Nazis da rumlaufen, weiß man nicht, aber whatever. Aber die wirklichen Tryhards, die wirklich fest daran glauben, ich meine, die glauben dann halt auch das, was Naidu und Co. sagt, ne, dass da eine Elite ist, die entführt Kinder, die trinken das Blut von den Kindern, und das geht ja immer weiter. Das ist so absurd.
Das ist auch so ein weirder Shit, ne?
Absurd. Und ich meine, wenn du an dem Punkt bist und sowas glaubst, keine Ahnung, wie willst du noch unter normalen, menschlichen, logischen Gesichtspunkten mit jemandem diskutieren? Ich meine, völlig aus der Luft gegriffen. Einer hat letztens, das hatte ich irgendwann vor einem Jahr oder so auf dem Stream aufgenommen, weil ich so witzig fand, dass der eine sagte, ja, aber warum glaubst du denn an diese ganzen Sachen? Und dann sagte er, ja, es gibt ja so viele YouTube-Videos und so, das sagen die ja öfters. Also die glauben wirklich ihren YouTubern, die haben keine Referenzen oder sonst was, ne? Auch, wir hatten ja Kreimeier hier zu Gast, Holger. Der macht ja sehr viel in der Hinsicht. Der war jetzt auch gerade wieder im Gespräch mit KenFM und Co. Ne? Das ist ja alles die gleiche Bubble. Einige extremer, einige weniger extrem. Aber an diese Leute kommst du halt nicht ran. Und die Leute, die dann den Stunk machen, das sind halt die Kleinen, die es einfach glauben. Die sind halt, was willst du machen?
Also, je bescheuerter die Theorie, desto einfacher ist sie doch zu widerlegen.
Ja, aber das hilft ja nicht. Die Leute glauben heute noch an die gefälschte Mondlandung. Einfach weil sie dran glauben. Also, weil sie dann halt Beweise gefunden haben. Dann sagt ja. der eine, ja, die Flagge kann da auf dem Mond nicht wehen, weil da ist kein Wind. Ja, das stimmt, aber da ist halt eine Bewegung, weil der rammt die ja da rein. Was willst du jetzt tun, wenn du sowas überhaupt nicht erklären kannst, ne?
Ist halt... Ja, mal gucken, wie weit es noch geht, irgendwie.
Eine gesunde Grenze zwischen Skepticism, also skeptisch sein, nicht alles glauben und komplett on board gehen. Also das, was ich habe auch erzählt, als ich die Q-Leute getroffen habe beim Starbucks neulich, die auch mit Babyblut und klein gehäckselten Babys, die injiziert werden und sowas angefangen haben, was ja schon ein Schritt weg ist von, wo kommt denn der Virus jetzt wirklich her, zu ich häcksle Babys klein und spritze mir die. Da muss irgendwo zwischendurch, muss irgendwas, da verstehe ich nicht, wo die Leute vom Weg abgekommen sind, weißt du?
Die werden halt radikalisiert. Das ist genau das Gleiche, wie Rechtsextreme radikalisiert werden. Ne? Die fangen an und sagen, ach, keine Ahnung, ich mag die Moschee in meinem Stadtteil nicht. Und dann kommen sie halt in solche Kreise und dann wird dir halt Sachen erzählt. Dann wird dir halt erzählt, den Holocaust gab's gar nicht. Das ist nur eine Verschwörung von den Juden und so weiter. Und du kommst da immer tiefer rein. Ich glaube, das ist so eine Step-by-Step-Sache und irgendwann bist du zu tief drin und dann glaubst du wirklich jeden Scheiß.
Ja, aber ist das nicht dein eigenes Problem? Weil, also dein Problem im Sinne von, du kannst nicht Informationen richtig sichten? Ist ja, das klar. nicht das Problem, dass ich zu viel glaube und nicht genug gründlich mit mir selber bin?
Und ja, deshalb, da sind wir wieder bei Medienkunde, ne, im Unterricht, ne, dass du die Kids in frühen Jahren schon darauf vorbereitest, irgendwie wirklich zu recherchieren und auch zu wissen, irgendwie, was sind seriöse News und was ist halt irgendein Bullshit auf irgendeiner komischen Seite. Das ist halt total wichtig, meiner Ansicht nach.
Das kann die halt nicht mehr unterscheiden, ne?
Genau. Und da geht's los, ne? Ist doch klar, irgendwelche Kids oder so, gerade wenn du so aus den bildungsärmeren Schichten kommst, irgendwie, du lernst das ja nicht. Du lernst nicht zu differenzieren, irgendwie, was ist jetzt Quatsch und was ist wirklich seriöse News oder seriöser Journalismus.
Ja, das kannst du den Leuten aber auch nicht immer 100% vorwerfen, wenn du nicht die Medienkompetenz hast. Wie willst du auseinanderhalten, welche News-Sendung, welcher Sender jetzt gut ist und welcher schlecht ist? Und
genau, und deshalb muss Schule muss aufs Leben vorbereiten. Und deshalb ist Schule da in der Pflicht. Also in den USA ist ja, glaube ich, besser, zumindest das, was du so erzählst, aber bei uns ist das, gibt es keine richtige. Vielleicht. Was das angeht, haben wir in den USA haben wir gar nichts in Deutschland, gar nichts. Das kommt im Unterricht überhaupt noch nicht vor.
Ja? Ich glaub nicht mal, dass das sonderlich behebbar ist. Ich glaube, das ist das Internetzeitalter, was dieses Problem mit sich bringt im großen Ausmaß, weil du zu viele Quellen hast, nicht wahr? Ich meine, früher wäre das nicht, das wäre einfach nicht passiert. Die Tagesschau und Co. wären halt, oder irgendwelche Printmedien, ne, die wären halt die einzigen seriösen Informationsquellen gewesen. Und an die hätte man natürlich geglaubt. Alter, 2-0, was ein Tor. Und weil, ne, also du hättest ja nicht die Tagesschau hinterfragt. Warum auch? Also, ne, warum sollte man das jetzt tun? Großartig, wenn es keinen großen Grund gibt, irgendwas zu hinterfragen. Aber jetzt hast du halt zu jedem noch so Bedeutungs-, also ich meine wirklich zu den absurdesten Themen, wie ist die Erde rund? Dazu hast du halt Gegenposition. Und zwar reichlich. Das ist
wobei,
halt
so. Die Flat Earther, muss ich mal sagen, ich glaube, das ist nur eine große, ein Riesentroll. Die können das nicht. Also alles andere unterhalten mich, das, alle ja. Conspiracies, aber Flat Earther glaube ich nicht. Die sind alle in on the joke und das ist nur ein Troll und die trollen uns
absolut
alle.
Absolut nicht in on the joke. Guck dir unter dem Tellerrand an auf Netflix die Doku. Also wenn, dann sind es die besten Schauspieler der Welt, dann sollte Hollywood jeden von denen nehmen. Also wirklich jeden würde ich einstellen und würde meine gesamte Schauspielgarde weggeben. Die sind so überzeugt. Ich meine, die machen Experimente. Das ist so lustig, wie enttäuscht die aussahen. Also da versuchen sie da wirklich, haben sie wieder ein neues Experiment aufgebaut, um zu beweisen, dass die Erde flach ist und nicht rund ist. Und dann machen sie das Experiment und dann kommt raus, oh fuck, da ist irgendeine Krümmung. Und dann gucken die alle so traurig und sind alle enttäuscht. Und dann sagen sie, okay, wir müssen das Experiment neu aufbauen. Das sind nicht die Ergebnisse, die wir haben wollten. So, also, ich meine, die haben Conventions. Das sind jetzt auch nicht so viele, ne? Also nicht falsch verstehen, die Querdenker.
Was müssen das für verlorene Seelen sein? Also wie wenig kannst du im Leben haben, dass du irgendwie in so eine Bubble reinfällst und wie du schon gesagt hast, irgendwann so tief drin bist, dass du jeden Scheiß glaubst? Da musst du doch einfach auch null Halt haben, irgendwie was Freunde und Familie und so weiter angeht, oder?
Absolut, aber es ist halt einfach dieser tiefe, ich glaube, es liegt halt am menschlichen Sein, dass du besser sein möchtest als andere. Du möchtest klüger sein als andere. Diese Leute sind ja nicht klüger als die Mehrheit in der Regel. Das sind ja eigentlich, ne? Und die suchen sich halt was, wo sie sich aber so fühlen können. Wo sie sich überlegen fühlen können. Und wenn du dann wirklich fest daran glaubst, und du hast andere Leute, ne? Du hast ja dann Leute um dich herum, die das auch glauben. Und ihr glaubt, ihr seid sozusagen, weiß nicht, ihr seid halt die Auferweckten, also ihr seid die es durchschaut haben. Jetzt fühlst du dich in einer höheren Stellung, da fühlst du dich viel besser als vorher. Und das wirst du natürlich auch nie wieder aufgeben.
Da suche ich mir doch eine Conspiracy, die auch vertretbar ist, von mir aus. Keine Ahnung, irgendwas anderes, außer etwas, was so clearly not true ist. Ja, also Kennedy Assassination, so irgendwas.
Viele, ne? Also Flat Earther sind auch nicht so viele, aber Flat Earther, also in USA sind es vergleichsweise viele, überall anders auf der Welt eigentlich weniger, aber das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit den Leuten, die an 9-11-Verschwörung zum Beispiel glauben, ne? Also in verschiedenen Aspekten. Das sind ja wirklich, das ist eine größere Masse. Das sind nicht so viele beim Flat Earthern, aber ja, ich glaube, es geht einfach um das Gefühl, was die Leute haben wollen. Und das gibst du nicht mehr auf. Das zeigt diese Netflix-Doku unter dem Tellerrand auch sehr gut, ne? Wenn du diese Leute dann mit den Leuten redest und Co. und die sagen halt auch, ne, ja, sie haben hier halt eine Gemeinschaft gefunden. Das sind Leute, die glauben ans Gleiche, die fühlen sich jetzt auf einmal dazugehörig, was sie vorher eventuell nicht taten und so weiter. Das kannst du ja nachvollziehen in einer gewissen Hinsicht, ne? Ich meine, was machst du, wenn du jetzt sagst, fuck, eigentlich ist es mir jetzt aufgefallen, die Erde ist wahrscheinlich doch eher rund. Ich meine, dann bist du aus der Bubble wieder raus. Dann bist du wieder alleine, dann bist du wieder traurig. Ich meine, ist halt auch schwer, dann wieder rauszukommen, ne? Aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Ich glaube, die Flat Earther sind, glaube ich, auch nicht sonderlich gefährlich. Ne? Ich meine, die machen halt ihr Ding, dann sollen sie halt beweisen ihr Leben lang, dass die Erde eine Scheibe ist. Ist mir doch fuck egal, sollen sie halt tun. Die Impfgegner hingegen, oder vor allem dann halt die richtigen Tryhards, die Querdenker, die sind dann halt schon eher gefährlich, ne? Weil die halt wirklich einen Umsturz wollen. Also, ich meine, das sind halt dann Leute,
wenn's losgeht, dann holen sie uns, ne? Dann sind
wir dran. Das sind Leute, die das amerikanische Kapitol stürzen oder bei uns versuchen, auf die Treppen des Reichstags zu kommen. Weiter sind sie bei uns nicht gekommen, aber immerhin.
Ist der Reichstag nicht offen? Da kann man doch reinlaufen, oder?
Ja, da war es nicht so.
Das war so der Bereich, wo die Politiker drin sitzen, ne?
Also eure Leute haben es ja geschafft, das ganze Ding einzunehmen, kurzzeitig sozusagen. Unsere Leute haben es geschafft, leider nicht geschafft, an drei einzelnen Polizisten vorbeizukommen. Da waren sie, also dafür, dass sie so überzeugt sind von ihrer Sache und war es nicht so beeindruckend, sind sie wieder umgedreht. Aber ja.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, da könnten wir eine ganze Sendung mitfüllen irgendwie. Ja, spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, ich wollte es mal erzählen irgendwie, dass ich jetzt auch mal richtig mit denen zu tun hatte und was man da so an Bedrohungen irgendwie auch ertragen muss. Und das war wirklich nicht wenig. Ja, klar. Auch von Frauen irgendwie, die dann, eine Dame schrieb dann irgendwie, ja, ich würde auch gerne, also als Antwort auf den Typen dann, der gesagt hat irgendwie, ja, dich merke ich mir und wir holen dich so wegen, ja, da bin ich dabei und wo kriegt man denn seine Adresse raus und den Typen merke ich mir auch und dann auch so Hobbyanwaltmäßig, ja, und der Interpräsident, der darf das gar nicht sagen, es gibt da eine Schweigepflicht juristisch, der darf gar nicht sagen, ob er geimpft ist oder nicht, also auch so völlig weird, wo du denkst einfach nur, Alter oder Alte, such dir bitte Hilfe. Ich komme mal zum anderen Thema. Auch das ist jetzt die zweite persönliche Anekdote. Auch so eine Sache, die mich bewegt hat und die mich auch getriggert hat. Sascha erzählt hier ja oft irgendwie von Leuten, die seine Spiele bewerten, irgendwie sowas wie irgendwie, ja, ist nicht russisch synchronisiert, ein Stern. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo mich Bewertungen gerade auch auf Amazon echt stören. Weil man hat das Gefühl, es gibt nur noch dieses, so generell für Computerspiele ist es ja so, dieses, es ist perfekt, 5 Sterne, ist das beste Spiel aller Zeiten, was jemals gemacht wurde. Oder dieses irgendwie, ein Stern. Ein Stern wegen, keine Ahnung, ich habe letztens eine gelesen, irgendwie, ja, ich habe den Laden 10 Minuten gesucht, den nicht gefunden, ein Stern, so zu irgendeinem Geschäft. Und das triggert mich mittlerweile, weil ich das einfach, weil ich das A, undifferenziert finde, weil ich das blöd finde gegenüber Leuten, die sich echt einen Arsch aufreißen und vor allem auch für Spieleentwickler. Es gab jetzt am Wochenende einen neuen Fußballmanager. Lieber Sascha, wieder ohne Multiplayer-Online-Modus. Ich sag's ja, damit werden wir reich, wenn du endlich mal auf mich hörst. Und zwar von den Leuten, die Anstoß gemacht haben, beziehungsweise von dem Köhler, der quasi der Lead-Typ war in der Anschlussreihe, und der hat was Neues gemacht. We Are Football heißt das Spiel. Und ist ein solider Bundesliga-Manager, würde ich sagen, mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Schwäche, die aber wahrscheinlich noch gepatcht werden soll, hat einen fairen Preis, 35 Euro, finde ich absolut okay für so einen großen, in Anführungsstrichen, großen Titel. Und ja, ist halt einfach solide, ist jetzt nicht das Beste aller Zeiten, aber es ist solide. Und dann, gucke ich so bei Amazon und so, und dann sehe ich so 2 Bewertungen, beide ein Stern. Das heißt, ein Stern hat das Ding kurz am Release. Ich lese mir die erste Bewertung durch. Ja, wie kann das sein, dass ich am Release-Tag bis 19 Uhr warten muss, bis ich das auf Steam spielen kann? Ein Stern. Okay. 2. Bewertung irgendwie, ja, nicht so gut wie Anstoß, ein Stern. So, und dann konnte ich echt meine Schnauze nicht halten und hab dann selber eine Bewertung geschrieben und hab gesagt, ey, ganz ehrlich, also mein Titel war irgendwie, bitte bleibt fair bei euren Bewertungen. So, und dann hab ich halt gesagt, dass ich das, also original sieht da, dass ich mir wünschen würde, dass hier mehr differenziert wird, dass ich das nicht verstehen kann. Und ich schrieb, was Originalzitat war, der Jammerlappen über mir, ihr kennt mich ja, ich habe eine große Fresse, der Jammerlappen über mir, irgendwie mimimimi, warum kann ich erst ab 19 Uhr bei Steam spielen, ein Stern? Wie kann das sein? Irgendwie, man muss doch hier ein Fußballmanager und ein Spiel bewerten. So, und ich muss es doch so bewerten, dass die Leute, die das kaufen wollen, irgendwie wissen, wie ist denn das Spiel und nicht, wann konnte ich das am ersten Tag spielen? So, und so weiter und so weiter. Und ich habe dann gesagt, eigentlich, also es ist ein solider Fußballmanager mit der einen oder anderen Schwäche. Normalerweise hätte ich hier 3 oder 4 Sterne gegeben, aber da irgendwie die anderen beiden vor mir 1 Stern gegeben haben, gebe ich mal 5, damit es halbwegs eine authentische Bewertung bleibt. So habe ich geschrieben, und jetzt denkt ihr, die Anekdote ist vorbei, ist sie aber nicht. Denn 2 Tage später kriege ich plötzlich per Instagram eine Personal Message, wo dieser 19 Uhr Steam-Typ mich schreibt und sagt, er möchte bitte, dass ich meine Bewertung ändere, weil er würde sich persönlich dadurch angegriffen fühlen, und er versteht nicht, warum ich ihn persönlich so attackieren würde. Und jetzt Originalzitat, schlechtes Karma würde doch niemand brauchen, und von daher sollte ich am besten heute noch die Bewertung ändern, weil das würde ja eine Zeit lang dauern bei Amazon, bis die editiert ist und dann reinkommt.
Ja, dann mach mal lieber schnell.
Ich habe zurückgeschrieben, habe gesagt, Digga, sag mal, merkst du eigentlich noch irgendwas? Irgendwie zuerst schreibst du so eine bescheuerte Bewertung, und dann kriegst du, bei Amazon steht da mein realer Name, dann irgendwie kriegst du meinen Instagram-Namen raus irgendwie und belästigst mich jetzt auch noch hier persönlich. Tickst du eigentlich noch richtig? Ja, er hat dann, das habe ich gesehen, seine Bewertung geändert, hat dem Spiel statt 1 5 Sterne gegeben und hat dann reingeschrieben, irgendwie hat's jetzt gespielt und es wäre eigentlich doch ganz geil. Und danach, nach meinem Aufruf, der übrigens viele Daumen nach oben gekriegt hat, irgendwie kamen dann noch 5, 6 andere Leute, die das dann fair bewertet haben. Am Ende gab es dann auch eine faire Bewertung. Aber warum ich euch die Geschichte erzähle, ist halt einfach, dass ich finde, dass diese ganze Bewertungskultur im Internet völlig im Arsch ist. Sascha, magst du was zu sagen? Wie ist es denn bei euch und euren Spielen? Habt ihr auch nur solche Vollidioten?
Ja, also die Games, die wir draußen haben, sind ja mobile, und das ist noch mal eine andere Art von Spieler. Also bei Amazon-Bewertungen ist ja so, dass die Leute nicht nur das Produkt bewerten, sondern die bewerten ja alles drumherum. Ne? Wie schnell kam es? Wie war die Packung? War im Pappkarton eine Delle drin oder sowas? Was sehr verwirrend ist, weil du willst ja eigentlich eine Produktbewertung und nicht eine Bewertung des Services von Amazon oder sowas. Zu dem Fußballmanager, also ich habe nur gesehen, auf Steam hat er so mittelmäßige Bewertungen, und die sind aber auch alle halbwegs justified, weil sie sagen, es wäre halt sehr crashy und noch buggy und so. Ich sage, okay, wenn es dir zu buggy ist, gibst du halt Thumbs down, das ist okay. Bei uns ist ja so, dass wir nur Mobile-Spieler kriegen für die Games, die wir momentan draußen haben, und die Leute haben, es sind eine andere Art von Gamer, weißt du? Die sind Leute, die haben das Ding for free runtergeladen, und entsprechend ist auch das Engagement mit dem Spiel. Also kriegst halt immer hier 5 Sterne, ja, Game ist super, oder halt irgendwelche Beleidigungen. Ja. Allerdings bei Amazon ist das Problem, bei Google Play auch ein bisschen so, dass viele der Wertungen einfach fake sind. Gerade wenn du ein Produkt hast, was in den Tausenden Wertungen hat und du guckst nach bestimmten Patterns, siehst du, dass ganz viele davon gekauft sind. Es gibt Seiten, wo du dir für $200 kannst du dir 1000 Bewertungen kaufen auf Amazon, weil halt irgendwelche pakistanischen Bots oder irgendwas dich dann hochvoten. Das heißt, selbst wenn du gute Wertungen siehst, heißt das nicht mehr, dass es wirklich eine gute Wertung ist. Und das ist bei IMDb und anderen Sachen auch so, weil die Leute gemerkt haben, dass du kaufst nach Bewertungen. Wenn es eine gute Bewertung hat, oh, 5 Sterne, das kaufe ich, ne? Und das wissen die. Und deswegen wird das so hart manipuliert. Und das zusammen mit den Idioten, die es anders bewerten, finde ich, sind die meisten Bewertungen, außer jetzt bei Steam oder so, wo du ja wirklich siehst, wie lange hat die Person gespielt und was hat die für ein Record, sind die meisten echt sehr, sehr wertlos geworden, finde ich. Mhm. Also Steam ist ein bisschen die Ausnahme, weil du siehst bei Steam, aha, die Person hat auch wirklich gespielt. Wenn das irgendwie Thumbs Down ist, hat gespielt 0,2 Stunden ein Produkt im Account, dann weiß ich, okay. Ja.
Aber die Frage ist, macht sich die breite Masse die Mühe, irgendwie da selbst zu recherchieren und zu gucken, wie die Bewertungen sind? Ja, man sieht ja wahrscheinlich am Ende nur die Sterne und bestellt dann damit irgendwie, oder?
Also, to be honest, ich verstehe das Problem nicht so ganz. Ich meine, dass Bewertungen gekauft werden, ist ja schon lange bekannt, ne? Gerade bei Amazon. Also, dass man da eh mit Vorsicht genießen sollte, wenn da irgendwie 70.000 5-Sterne-Bewertungen sind, das ist klar. Aber jetzt bei normalen Bewertungen, da geht's ja um den Durchschnitt. Ich meine, da hast du halt Idioten dabei, die sind mir doch egal. Ja, da hast du halt 20 Leute, die sagen, ich war zu doof, auf den Play-Button zu drücken, deswegen hat das Spiel nicht funktioniert, 1 Stern. Und dann hast du aber auch 20 Leute, die, keine Ahnung, sich andersrum verklickt haben und haben gesagt, aus Versehen 5 Sterne. Ich glaube, das gleicht sich halt aus, wenn das Spiel entsprechend viele Bewertungen hat, ne? Das ist ja dann Mittelwert. Und wenn du dann siehst, keine Ahnung, auf Steam haben sie ja das Prinzip mit überwiegend positiv oder was auch immer, ne? Da kann man in der Regel dann halt schon eine Community-Meinung draus ablesen, finde ich. Und naja, mehr ist es dann halt auch nicht. Und ansonsten Bewertungen, wo ich drauf achte, ist vielleicht noch Lieferando. Aber da kannst du dann halt nachlesen, warum sie schlechte Bewertungen haben, und dann bestellst du da vielleicht lieber nicht.
Jeder hat ja also auch seine deine Theorie ist, dass es in der breiten Masse nicht auffällt und dass es sich einfach dann. Ja,
also in deinem Fall, ne, wenn 2 Bewertungen erst da sind, ich meine, dann sagen die halt nichts aus. Da würde ich halt, also da gibt ja kein normaler Mensch mit Menschenverstand irgendwas drauf, dass das jetzt 1 hat. Aber zum gleichen Zeitpunkt gab es bei Steam, wo man ja auch. Also wo die meisten Leute, glaube ich, eher die Spiele dann kaufen heutzutage. Da ist ja Football halt ausgeglichen. Ich hatte das geguckt am Anfang, ist immer noch ausgeglichen, by the way. Und da gibt's halt viele Leute, die sagen, endlich mal wieder ein Football-Manager, weil sowas haben wir nicht mehr so oft. Aber viele Leute sagen halt, die Balance ist terrible und das Spiel ist buggy. Das sagen die von Anfang an, das sagen die immer noch. Und ja, das ist dann halt ein Grund, das nicht so gut zu finden, ne, bei 35 Euro. Ja. Also auf Steam-Bewertungen gebe ich zum Beispiel was. Also bei Amazon-Bewertungen, ganz ehrlich. Ich hatte noch keine richtig schlechten Erfahrungen mit 5-Sterne-Produkten. Da waren bestimmt sicherlich Bewertungen gekauft. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Ich mache mir da halt schon eher selbst ein Bild. Aber also blind auf Bewertungen zu vertrauen, ist natürlich im Internet doch sehr fragwürdig heutzutage.
Ja, wo es ganz schlimm ist, sind Filmbewertungen, finde ich. So IMDb oder sowas. Da spottest du die gekauften Bewertungen sofort, die 5 Sterne. Dieser Film ist sehr gut. Ich mochte alle Schauspieler. Die Handlung ist sehr gut. Das 100 Mal, weißt du, weiß ich.
Ja, klar. Aber macht das dann am Ende bei IMDb auch so viel aus, weiß ich halt nicht. Ich denke, also wenn ich die IMDb Top 250 angucke, dann würde ich schon sagen, das ist ganz okay. Ich glaube, da ist nicht so viel gekauft. Machen sie wahrscheinlich eher bei kleinen Indie-Filmen und so, oder?
Ja, das ist in der ersten Woche, wo dann Leute sich entscheiden sollen, ob sie ins Kino gehen.
Ja, klar, kann ich mir vorstellen, aber ja.
Aber ich meine, generell würde ich sagen,
guckst du da IMDb oder guckst du dir lieber eine Filmkritik an?
Also, ja, eben, du gehst zu deinem YouTuber oder wer auch immer deinen Geschmack vertritt und guckst das. Eben, aber generell würde ich sagen, Wertungen bis auf Ausnahmen wie Steam mit Vorsicht zu genießen, da würde ich zustimmen.
Ja, ja.
Also die lustigste, an die ich mich erinnere bei Crafting Kingdom war, dass jemand gesagt hat, ja, nee, 1 Stern, ich mag ja Legend of Zelda so gerne, aber es ist nicht wirklich wie Zelda und es gibt auch das und das nicht. Ja, okay. Und es gibt ja Leute, für die bedeutet das ja was anderes. Wenn ich 10 Sterne gebe oder 1 Sterne, wenn ich 10 Sterne gebe, ist es das geilste Spiel ever. Wenn ich 1 Stern gebe, ist es das schlechteste ever. Aber manche Leute ist halt, ich mag es nicht so, 1 Stern. Oder, ach, ist ganz okay, 8 Sterne. Jeder hat ja seine eigene Skala, wie er bewertet.
Aber wie schwer hat sich das denn als Entwickler, wenn du dir irgendwie da so Herzblut so ein Spiel machst und dann kommt irgendjemand und sagt, keine Ahnung, Zelda ist besser 1 Stern. Mich würde das mega triggern. Oder stumpfst du irgendwann ab und sagst, ja, whatever.
Ja, du stumpfst ab. Wir hatten das ja auch bei Unlocked, weißt du, wo du irgendwie die ersten 60 Level free, den Rest des Games für 99 Cent unlocken und dann kommen da Leute, die sagen dir, dass du ein greedy Pig bist und dass du das doch für free machen solltest und dass du ja nur geldgeil bist. Und es halt machst du zu, wie es weiter.
Aber sehr schön sind die Leute auf Steam, die so ein Spiel einfach so 2500 Stunden gespielt haben und dann negativ bewerten, weil ihnen irgendein Patch kurz nicht gefallen hat oder so. Und dann
sagen ja, sie, das ist
kompletter Mumpitz. Weißt du, so ein Free-to-Play-Spiel, hast 2500 Stunden drin, das ist negativ. Das ist kein gutes Spiel, solltet ihr nicht anfangen. Aber ja, also wie gesagt, ab Bewertungen sollte man, glaube ich, nicht viel geben. Und ich glaube, die Macher interessiert es auch nicht so. Also ich glaube, Steve, du bist generell immer sehr empfänglich für Kritik. Ich glaube, die meisten Leute, die überlesen das einfach. Also, ich glaube nicht, dass die meisten Mobile-Devs jetzt sagen, oh nein, er hat mit 1 bewertet. Ich glaube, es ist ihnen einfach egal. Ich meine, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass bei einem Bewertungssystem, wo basically jeder bewerten darf, halt auch Idioten dabei sein werden. Na, also, die entweder das Bewertungssystem nicht verstehen oder das Spiel mit Zelda vergleichen. Keine Ahnung. Ich glaube, das gibt's einfach und das muss man, glaube ich, einfach. Ne?
Oh, tja, wenn das so ist, keine Ahnung. Also mich wird's
auf jeden Fall nicht viel drauf.
Ja, okay. Ja, aber gut, ich buche die Sache mit dem We Are Football doch mal als gute Tat ab für mich irgendwie und
gutes Karma.
Ja, gutes Karma, denke ich auch. Ich habe da auf jeden Fall was erreicht. Schade, dass der Herr Köhler sich noch nicht gemeldet hat und mir mal irgendwie so ein Key für das Spiel zur Verfügung stellt. Da würde ich nämlich auch gerne mal reingucken.
Vielleicht hätten sie Early Access machen sollen, wenn das noch so ein bisschen buggy ist, weißt du, dann kriegst du ein bisschen mehr Goodwill von den Leuten, wenn du sagst, ja, ist noch Early Access, hat noch Bugs, dann vermeidest du viele schlechte Wertungen.
Ja, was ich gelesen habe, ist nicht nur die Bugs, sondern auch, dass das Balancing komplett off ist. Also, dass du wirklich die Trades einfach nicht den Spaß machen und das sollte ja den Spaß machen, nehme ich an. Dass du so feste Mechanismen im Spiel hast, wie du praktisch teuer verkaufst.
Das Problem ist sowieso, ganz ehrlich, Fußballmanager, ich meine, es ist sowieso schon schwer, heutzutage ein Spiel zu machen, was mal innovativ ist. Und beim Fußballmanager, da kannst du halt nicht mehr innovativ sein. Ne? Das ist halt immer quasi dasselbe. So, also wenn ich Bundesliga an Fußballmanager spiele, brauche ich auch diese ganzen animierten 3D-Szenen gar nicht. Der schönste Bundesliga-Manager war früher der, wo du einfach links und rechts das Wappen hattest und einen Ball, der einfach hin und her geht. Das hat mir komplett gereicht. Bei einem Fußballmanager brauche ich einfach keine FIFA-Spielszenen. Aber das sieht wahrscheinlich jeder anders. Ich glaube immer noch, dass ein gut gemachter Online-Multiplayer-Fußballmanager echt funktionieren könnte, wenn man dann irgendwie auf Steam spielt und dann, was weiß ich, so eine ganze Saison untereinander spielen kann. Ich verstehe auch nicht, dass das immer noch keiner versucht hat. Aber
ich denke, dass das Singleplayer-Fußballmanager halt einfach schwer sind, weil du halt immer Mechanismen kriegen wirst, dass du sehr leicht gewinnst. Na, also, und weil du halt, ich glaube, vieles von einem richtigen Manager im richtigen Fußball ist ja auch einfach Glück, was du so nicht nachspielen kannst, ne? Entweder ist es total frustrierend oder zu einfach oder was auch immer. Ich glaube, es ist einfach schwer, wenn du dann wirklich gegen andere Leute spielen würdest und die Verhandlung um einen Spieler wirklich mit einem anderen Spieler real haben würdest, dann würde das ja eine andere Dynamik ergeben. Weil der braucht unbedingt einen Rechtsaußen gerade und wird jetzt halt dafür mehr zahlen, währenddessen das eine KI nie tun würde, wahrscheinlich, ne?
Ja, es muss ja auch nicht so, also die alten, wenn ich an die ganz alten Bundesliga-Manager denke, auf dem Amiga oder was weiß ich, auf dem 286 oder so, die waren dann wirklich auch einfach gestrickt, ne? Da saß man mit seinem Kumpel vom Rechner abwechselnd und dann gab es einen Transfermarkt und da waren dann irgendwie, keine Ahnung, alle paar Runden mal 5 neue Spieler. Das heißt, diese große Verhandlungssache hattest du eh nicht. Ich glaube, wenn man einen Online-Multiplayer-Fußballmanager machen würde, der wirklich der braucht halt auch nicht so super realistisch sein, sondern einfach irgendwie, so wie wir es früher gemacht haben. Ich glaube, es würde funktionieren. Ich verstehe auch nicht, dass sich da keiner rantraut, weil alle
der Markt ist nicht so riesig, weil es hauptsächlich Euro-Markt ist. In den USA haben die Leute nicht so viel Interesse. Ja, aber ich sehe es auch so, die 3D-Scheiße brauchst du eigentlich nicht. Ich hab's, weißt du, links und rechts ein bisschen Text, vielleicht irgendwie 2D-Grafiken oder so, das reicht. Und ich will sehen, wer schießt das Tor und wie spannend ist es. Ja. Und was es ja nicht mehr gibt. Ich habe ja am meisten genossen, den ganzen Ausbau, Trikots verkaufen, Wurstbude bauen und sowas. Das haben sie ja ein bisschen runtergeschraubt.
Ja, diese irgendwie, keine Ahnung. Ey, die alten Bundesliga-Männer waren noch einfach besser. Wenn ich mir dieses Sega-Ding angucke, von dem immer alle schwärmen, der hat zwar Multiplayer-Modus, aber der ist total scheiße, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und der ist so detailliert und versucht so realistisch zu sein, dass es einfach auch too much ist irgendwie. Das macht dann einfach keinen Bock mehr. Also ich würde, also das kann man umsetzen. Einfach so die ganz alten Dinger nehmen und das versuchen heute in Multiplayer-Dings zu machen.
Und es ist nicht einfach cooler, das komplett ohne Spiel zu machen, sondern so Fantasy-Football-mäßig zu machen mit Fußball. Das bedeutet, jetzt bei der Bundesliga könnte man zum Beispiel, wenn es das Online-Tool gäbe, ne, du machst einen Draft am Anfang, hast 18 Leute, jeder hat einen Verein und dann spielst du einfach die ganze Saison mit. So Fantasy-Soccer.
Das war beim F, also so wie du es gerade beschrieben hast, war das beim, ich glaube, Fußballmanager 14 genauso, dass es am Anfang Draft gab und da wurde um die Spieler geboten und so. Aber das war auch eins zu der Beste, den ich kannte. Der war nicht perfekt, aber der war auf jeden Fall in Ordnung. Aber da hat EA leider die Server abgeschaltet. Den kann man leider nicht mehr im Multiplayer zocken.
Aber das ist ja das Gleiche, was die Amis im großen Stil bei Football machen mit ihrem Langzeit-Fantasy-Football. Ne? Am Anfang der Saison draften sie, also du hast dann kleine Gruppen von 20, 30, 40 Leuten oder so und du draftest dir dein Team und während der Saison tradest du dann die ganze Zeit hin und her und du kriegst halt Punkte für alles, was dein Spieler über die Saison hin macht. Und dann hast du halt extra Spaß beim Spiele zu gucken, weil du sagst, oh, Tom Brady hat schon wieder einen Touchdown geworfen, das ist mein Quarterback, ich habe den im Fantasy-Football.
Ach so, meinst du das? Das
ist super cool. Da brauchst du gar kein Spiel, ne? Also das ist halt aus meiner Sicht der richtige Manager dann, wo du sagst, alle
fangen... Ja, sowas gibt's ja. Sowas gibt's ja.
Ja, genau. Warum spielt man nicht sowas? Warum braucht man Fußballmanager? Das war meine Frage.
Ja, weil es Spaß macht, weil wir es früher irgendwie an einem Rechner gemacht haben. Und das System, das gibt's nicht. Ich weiß auch nicht, warum es das nicht gibt. Schade.
Anstoß?
Bitte?
Hast du eher Anstoß oder Bundesliga-Manager gespielt?
Ich habe beides gesuchtet, ohne Ende.
Anstoß war immer gut, wo du in der Halbzeit immer deine Leute anschreien konntest und sowas. Yeah. Das war geil.
Aber genau so was macht's aus, ne? Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, sei es nur 8 Leute zu Hause sitzen irgendwie und dann in Echtzeit so eine Saison spielen, genau mit solchen Dingen, das wird halt super Fun machen. Und keiner traut sich ran. Ich meine, du hast schon recht, ne? Also es ist eine Nische auf jeden Fall. Aber auch Nischen können ja erfolgreich sein, wenn man das schlau macht. Und so im Anstoßstil ruhig ein bisschen albern irgendwie und was weiß ich, irgendwie mit im Spiel kommt ein Dinosaurier ins Stadion und das Spiel wird abgehört. Keine Ahnung, da gibt es ja viele Möglichkeiten, da lustige Sachen draus zu machen. Naja, ich bin leider kein Spieleentwickler, ich würde es versuchen. Ihr Lieben, es ist Europameisterschaft und Sascha, wir haben vorher schon ein bisschen drüber geschnackt und Sascha gesagt, ja, es ist total traurig, weil hier kommt gar nichts davon an. Sascha, erzähl uns mal bitte irgendwie, erzähl der Community nochmal, wie ist die Stimmung in den USA? Ihr kriegt nichts davon mit.
Nee. Also gut, ist verständlich, weil Euro-Meisterschaft logischerweise nicht so viel. Aber selbst bei der WM letztes Mal war es ja nicht groß anders. Und bei der nächsten WM wird es, glaube ich, auch nicht so viel werden. Du gehst ja in die Sportsbars und da hat ein Fernseher dann die Spiele drauf. Aber die richtige Begeisterung kommt halt nur, wenn du hier ein paar Stars und Celebrities hast, die das ein bisschen vorantreiben. Und das ist halt nicht mehr, ne? Wir haben, der Sport ist auch voll. Es gibt so viel populäre Sports hier. Vielleicht ist einfach kein Platz mehr für einen weiteren.
Okay. Ja, wir haben letzte Woche mit Blackie darüber gesprochen, was wir so erwarten und was wir hoffen und was weiß ich was. Und 2 Spiele haben wir jetzt schon bis zum nächsten Podcast. Und ich glaube, das erste Spiel war, also ich fand die deutsche Mannschaft jetzt nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde nach der Niederlage gegen Frankreich. Wir haben gegen den Weltmeister auf jeden Fall auf Augenhöhe mitgespielt. Die Franzosen waren halt sehr, sehr clever, vor allen Dingen in der Defensive, haben halt fast nichts zugelassen. Und ich schrieb nach dem Spiel in der Analyse, dass ich glaube, dass die Deutschen einfach irgendwie sich erstmal einspielen müssen und dass sie vielleicht zusammenwachsen, aber dass ich damit rechne, dass sie gegen Portugal gewinnen werden, weil wir gegen Portugal immer gut aussehen. Und haben wir auch 4-2 nach Klaas und ich waren uns gerade auch im Vorgespräch einig, dass es das beste Spiel der EM bisher war. Auch da gibt's natürlich wieder diese deutsche Nörgel-Mentalität und irgendwelche Leute auch in meinen Comments, die das irgendwie kleinreden und sagen, ja, war ja eigentlich nicht so doll, das ist halt aus meiner Sicht totaler Quatsch. Die internationale Presse sieht das auch so, da ist auch oft gefallen, bestes Spiel des Turniers bisher. Und ich habe so groß geschrieben auf meinem Blog, die große Auferstehung habe ich es genannt. Und ich glaube einfach, dass die Mischung jetzt bei der deutschen Mannschaft stimmt, irgendwie mit 2 Liedern und 2 Säulen mit Müller und Hummels, die man zurückgeholt hat, hat man jetzt eine bessere Mischung, als zu sagen, ja, wir machen jetzt irgendwie nur Neuanfang und nur junge, unerfahrene Leute. Und dann haben wir ja irgendwie einen neuen Star, den Gosens, den ich schon nach dem Frankreich-Spiel irgendwie den besten Deutschen fand und der gestern ja eine Weltklasse-Leistung abgespult hat. Und das war so meine Mini-Analyse. Klaas, wie siehst du das alles?
Ja, also mein 4-0 gegen Frankreich ist nicht eingetreten. Das war natürlich der kleine Negativaspekt. Aber nein, ich fand, wir haben uns schon gegen Frankreich gut verkauft. Ich habe dann, also gab es natürlich viel Kritik an der Offensive und Co. Aber man muss halt auch einfach sagen, es ist halt nicht gegen jedes Team gleich einfach, eine gute Offensive zu haben. Ne? Ich meine, wenn da die Franzosen das gesamte Spiel eigentlich hinten drin stehen mit so ziemlich den besten Verteidigern der Welt, mit 2 der besten Sechser der Welt und so weiter. Also das ist dann halt einfach auch nicht so einfach, glaube ich. Ich denke, auf jeden Fall stimmte halt die Mentalität. Und wir hatten ja auch Chancen, ne? Also Gündogan kann sein Ding machen, Gnabry kann sein Ding machen, aber es war natürlich kein Offensivfeuerwerk. Und wir hätten halt auch genauso gut 0-3 verlieren können, ne? Ja. Wenn die beiden Abseitstore. Aber ich denke halt, an einem bisschen glücklicheren Tag kann es halt auch ein Unentschieden ohne Probleme werden. Und das ist halt immer noch der Turnierfavorit gewesen. Von daher fand ich das einfach nicht so schlecht. Dann kam aus meiner Sicht auch. Also ich habe die meisten Spiele der EM gesehen. einige nur so nebenbei, viele aktiv. Und ich wusste nicht, welches Team jetzt mehr überzeugt hat als wir gestern, außer eventuell, wie gesagt, Italien. Die 2-0 gewonnen haben.
Aber die haben auch schlechtere Gegner, muss man auch sagen, ne?
Also sie haben gegen die Türkei und die Schweiz 3-0 gewonnen. Und die Schweiz und die Türkei sind beide deutlich unter dem, was man erwartet haben. Also die Schweiz hat desolat gespielt und die Türkei auch.
Ich hätte die Türken auch stärker gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Die haben eigentlich ganz gute Spieler. Also die waren eigentlich auch nicht so schlecht. Aber Italien hat auf jeden Fall super aufgespielt und das waren tolle Spiele. Aber was ist sonst? Also von den großen Nationen. Frankreich hat 1-1 gegen Ungarn gespielt und gegen uns da irgendwie, was weiß ich, nahezu italienisch gespielt. stehen hinten drin und warten auf Konter mit dem schnellsten Spieler der Welt. Und ja, Mbappe kriegt dann halt seine Chancen und wir sind mit unserer Verteidigung ganz sicher nicht so schnell, dass wir dagegen anrennen können. Ist schon richtig. Bestimmt auch gute Taktik, aber sah mir jetzt nicht so aus, als ob sie unbesiegbar sind. Und wer sonst? Ich meine, Spanien spielt zweimal unentschieden gegen Schweden und ich hab's vergessen. Polen? Nee. Doch, Spanien doch Polen, gegen Schweden und Polen, ne? Genau. Also, das sind zwei Unentschieden, da ist nichts Besonderes. Belgien hatte genau eine gute Halbzeit in den ersten beiden Spielen und das war die, wo De Bruyne und Eden Hazard mitspielen durften und am Ende noch Witzel. Das war dann schön und haben sie das Spiel gedreht und 2-1 gewonnen und De Bruyne, meine Güte, was ein Monster. Hättet ihr den mal in Bremen gehalten, wa?
Hätten wir die Chance bekommen.
Also absolut insane, was er da gemacht hat in der zweiten Halbzeit, aber praktisch ein Spieler. Das war keine Mannschaftsleistung oder so, ne? De Bruyne hat eine absurde Vorlage gemacht, die zum 1-1 führt und dann das zweite Ding selbst gemacht und das eine ganz andere Mentalität auf einmal. Aber das sah mir jetzt auch nicht so krass aus. Und was haben wir noch? England hatte 20 starke Minuten aus meiner Sicht im Turnier und die sind ja wirklich nicht so schlecht besetzt, ne? Also mit ihrem Sterling und wie heißt der rechts außen? Vauden? Irgend sowas? Dann mit Harry Kane und so weiter. Also das ist ja eigentlich eine gute Mannschaft, ne? Und die spielen 0-0 gegen Schottland, die nicht so schwach sind, aber trotzdem, ich würde sie jetzt nicht in den Elitekreis einrechnen. Und im ersten Spiel haben sie 20 starke Minuten am Anfang und danach war das auch nichts. Und wer wäre es dann noch? Also Portugal müssen wir wohl nicht drüber reden. Ich glaube nicht, dass die sich jetzt gut verkauft haben bisher. Und also, ne, man muss einfach sagen, so wie Mertesacker 2014 in dem einen Interview sagte, was denkt ihr eigentlich, dass hier irgendwelche Karnevalstruppen unterwegs sind? Man, das sind halt alles, ne, Nationalmannschaften, die sind alle geboostet, die wollen alle gewinnen. Und keiner zeigt jetzt wirklich unglaublich krasse Skillunterschiede bisher. Und da fand ich unser Spiel gestern sowohl von der Mentalität als auch von der Offensive definitiv das Beste, was ich die EM bisher gesehen habe. Und das kann man natürlich dann sagen, ja, das ist aber immer noch nicht unser Anspruch. Wir müssen 7-0 gewinnen. Ja gut, das kann man so sehen, aber also ich denke, das war ein ganz guter Einstieg, wo man
ja, die Argumentation ist ja, es waren ja zwei Eigentore. Da frage ich mich auch, Alter, ganz ehrlich, also es gibt halt Eigentore und es gibt Eigentore. Es gibt Eigentore, die sind Geschenke irgendwie, wo es eine Rückgabe auf den Keeper gibt und der tritt über den Ball und der Ball geht ins Tor. Das ist dann ein Eigentor, wo man sagen kann, ja, es war ein Geschenk. Aber die beiden deutschen Tore bei dem ersten irgendwie haben alle gedacht, das ist Havertz ewig lange, bis die irgendwie in der siebten Zeitlupe man gesehen hat, dass es der Portugiese war. Und das zweite irgendwie, ja gut, wenn Guerreiro da nicht rangeht, steht der Deutsche dahinter und wuppt ihn rein. Also das sind halt geforste Tore. Und ja, auch ist ja nicht so, dass das irgendwie, dass Deutschland nur eine Chance hatte. Ja, allein in den ersten 10 Minuten, bevor das 1-0 fällt oder in den ersten 15, hatte Deutschland schon so viele Großchancen und hat so einen Druck gemacht, dass auch irgendwie die Halbzeitführung, also ich meine, Portugal macht das 1-0 und kommt zum ersten Mal über die Mittellinie gefühlt. Auch klar sah, die deutsche Mannschaft bei dem Tor, die deutsche Verteidigung nicht so geil aus, aber das war halt einfach gut gespielt. Aber das war halt nicht verdient.
Sagen, ne? Ich meine, wer läuft da vorne rum? Das wird halt so dargestellt, als ob, ich meine, natürlich können die kontern. Das ist ja auch einfach top, was sie da vorne haben. Ne? Ich meine, ja, Ronaldo ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ich glaube, wir würden Ronaldo auch immer noch gerne aufstellen. Also ist jetzt nicht so und das ist ja einfach immer noch ein Top-Sturm. Natürlich können die gut kontern und wir haben halt einfach auch nicht die schnellsten Verteidiger.
Ist so.
Wir sind halt, wenn wir den Ball haben, das ist halt das normale Risiko, wenn du so ein Ballbesitzspiel aufziehst und dann, ich meine, dass da links keiner steht, war schon sehr fragwürdig. Warum da keiner steht, weiß ich nicht. Warum die alle mittig und rechts stehen. Kann man als Fehler werten? Okay, klar, logisch. Aber ich meine, ist ja wurscht. Am Ende haben wir es noch in der gleichen Halbzeit zurückgeholt. Das wollen wir halt nicht vergessen, oder?
Und das ist halt, glaube ich, der große Unterschied zu irgendwie den letzten Jahren ohne Müller und Hummels, diese Mentalität, ne? Also, ich habe in meiner Analyse geschrieben, irgendwie, die deutsche Mannschaft der Nations League wäre halt nach dem 0-1 irgendwie zusammengebrochen, hätte wahrscheinlich höher verloren. Während gestern irgendwie so ein Ruck durch die Mannschaft geht und die haben einfach weiter gespielt so vorher und Chance um Chance um Chance erspielt. Und das war auch in der Höhe gerechtfertigt. Dann hat Jogi Murillo ausgewechselt. In dem Moment, als ich das sah, habe ich gesagt, sag mal, tickt der noch richtig? Nach 16 Minuten irgendwie die besten Spieler rauszunehmen und dann fünfmal auszuwechseln. Und ja, es war doch auch so, dass dann ein Bruch im Spiel war und Portugal das 4-2 macht, dann irgendwie diesen mega Pfostenschuss. Wenn es dann 4-3 steht, kriegen wir echt nochmal ein Problem, glaube ich. Wir haben da ein bisschen Glück gehabt. Aber im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, dass alle Deutschen leicht angeschlagen waren, die ausgewechselt wurden. Also zumindest Gündogan, Hummels und Gosens. Aber die Frage ist halt auch dann, ja, okay, 4-1, ja, aber ich erinnere nur an das Schwedenspiel damals, haben wir 4-0 geführt und auch 4-4 gespielt. Ob in so einem wichtigen Spiel dann man nicht sagt, okay, jetzt beißt noch mal 10 Minuten auf die Zähne, 70. dann sind die auch im Kopf durch. Ich fand das schon ein bisschen risky in der 60. Minute.
Eingehen. Also ich bin da eher auf Löws Seite. Ich meine, okay, das war eine super lange Saison, ne? Also auch Leute wie Klopp und Co., die sagen alle, das war vielleicht die schwerste Saison, die je die Spieler hinter sich haben. Da sind einfach sehr viele fertig und wir hatten ja auch Leute, die sehr, sehr lange, sehr weit dabei waren. Ne? Ich meine, wir haben ja auch Rüdiger, Havertz, Werner, die alle im Champions-League-Finale waren und ne, die ganzen Bayern, die haben ja auch eine ganz gute Saison gehabt und dazu die Hitze, die wir aktuell haben, das wollen wir auch nicht vergessen. Die Spiele sind bestimmt, und die müssen ja noch relativ lange spielen. Ich glaube dann wirklich, wenn die leicht angeschlagen sind auch nur, oder selbst wenn man sagt, wir sollten jetzt vielleicht schon nach einem 4-1, ich glaube, das kann man verantworten. Wenn es dann halt schief geht, stehst du halt da wie der letzte Idiot.
Genau, das ist halt der Punkt. Ne? Wenn die das 4-4 machen, dann haben wir dann
klar, ja, aber wenn du dann am Ende des Turniers, wenn wir davon ausgehen, dass wir ein bisschen weiter kommen, hoffentlich, ne, wenn du dann eventuell noch mal ein bisschen mehr Körner hast, bist du auch zufrieden. Und wenn du das dann aus so Spielen rausholst.
60 ist maybe. Einfach sehr, sehr, sehr früh. Also ja, aber gut, es ist ja so gut logisch gegangen. Jetzt natürlich die Frage
Ich muss noch einen gegen Gosens, weil Gosens ja wahrscheinlich noch so gut wie niemand richtig kannte vor den beiden Spielen. Ich meine, er ist erst im September in die Nationalmannschaft gekommen, glaube ich. Das erste Mal. Und da war ja nichts Besonderes mehr, außer ein paar Testspiele. Und ich habe mir noch eine kleine Doku angeguckt, die kann ich empfehlen. Die gibt's auch auf YouTube for free, ich glaube von NDR oder so. Über Gosens, das ist ja eine unglaubliche Geschichte, die der hat, ne? Also so Hollywood-Film-Style fast. Ich meine, der war nicht in einem Internat, der war nicht auf einer großen Fußballschule. Der hat nie in Deutschland eigentlich gespielt, ne? Der war einfach nur ein guter Fußballer in seinem kleinen Dorfverein, den sein Vater trainiert hat. Und dann ist er irgendwie so irgendwo nach Holland in irgendeinen Rumpelclub gekommen, der ihn so unterschrieben hat. Ich weiß nicht, erste oder zweite holländische Liga. Und ein unglaublich bodenständiger Typ in der Doku, wie er redet. Er hat auch ein Buch rausgebracht, wo er sagt, er hasst den Fußball und seine Transfer aus Marseille und Co., ne? Weil er ist immer noch bei Bergamo und wird jetzt ja als einer der besten. Er spielt eigentlich Rechtsverteidiger. Und bei uns spielt er links, glaube ich. Also bei uns links, aber eigentlich ist er Rechtsverteidiger bei Bergamo, glaube ich. Bin aber nicht so ganz sicher. Vielleicht lüge ich auch. Aber er wird jetzt mit 40 Millionen gehandelt. Juve will ihn offenbar. Mehrere englische Clubs wollen ihn. Bayern haben kurz angeklopft gehabt, offenbar, ne?
Ich glaube nicht, dass der nächste Saison in Bergamo spielen wird, nach der Leistung, ehrlich gesagt.
Er sagt eine absurde Story und er will halt, das ist halt so witzig, er ist Schalke-Fan, glaube ich. So wie ich möchte, falls ich irgendwas falsch sage, ist schon ein, zwei Tage her, dass ich es gesehen habe, dann möge man es mir verzeihen, aber er ist Schalke-Fan und er wollte halt immer einmal in der Bundesliga spielen. Also so ein Typ ist das, ne? Also der will nicht unbedingt jetzt nach Madrid oder was auch immer. Oder bei Juve spielen, der würde gerne in der Bundesliga spielen, weil er sagt, als Kind habe ich immer geträumt, dass ich auch mal in den deutschen Stadien spielen kann. Und diese ganze Doku, das macht ihn so sympathisch, das ist unfassbar. Und was für eine Leistung er die beiden Spiele gebracht hat. Also, das ist ja jetzt insane gewesen. Ich meine, gestern macht er zwei Vorlagen, ein Tor, macht noch dieses absurde Abseitstor in der 5. Minute. Was war denn das? Das war ein Ninja-Flug.
Ja, aber gefühlt irgendwie war auch wirklich jede gefährliche Aktion lief über ihn. Ne? Das war
und über Kimmich. Ich möchte auch gerne über Kimmich reden.
Also ja, Müller war auch Bären.
Aber absolut, viele waren stark und Groß hat auch wieder seine Sachen gemacht, die er immer macht mit seinen Verlagerungen. Aber Kimmich, ich meine, der hat halt auch, ne?
Der hat fand ich im ersten Spiel aber echt schlecht. Gegen Frankreich fand ich den echt schlecht. Gestern war er natürlich echt super stark, aber.
Ja, gestern war er wieder, also er hat die ganzen Sachen halt auch wieder eingeleitet, ne? Auch das, ich weiß nicht, 1-1 oder 2-1. Es war das 2-1. Da hat er fast das gleiche gemacht wie Pogba gegen uns. Mit dieser absurden Verlagerung, komplett einmal über den Platz und dann rein zum Eigentor. Das war fast identisch. Also es war generell einfach eine gute Teamleistung, denke ich. Und ja, wenn wir die Abwehr noch ein bisschen in den Griff kriegen. Und ich glaube halt nicht, und das wurde auch vorher gesagt von einigen Experten, weil wir uns immer so dargestellt haben, ja, wir haben halt keine Offensive. Ich glaube das überhaupt nicht. Also ich glaube, wir haben halt keinen Mbappe. Das gebe ich zu. Und wir haben eventuell auch keinen so einen Klose-Typ mehr, ne? Aber ich glaube, dass wir halt so viele Offensivspieler haben, die so viel Potenzial haben, auch selbst Tore zu machen, auch in Harvard.
Muss dir vorstellen, dass jemand wie Werner irgendwie, der bei Chelsea Stammspieler ist und die Champions League gewonnen hat, bisher überhaupt noch nicht gespielt hat, oder ist der eingewechselt?
Doch, er ist eingewechselt worden.
Aber das sagt ja auch eine Menge über unsere Offensivabteilung aus, ne?
Ja, aber es sind ja auch einfach sehr, sehr aggressiv, also so torgefährliche Spieler, ne? Ein Gündogan ist eigentlich auch nicht so ungefährlich, wie er bei uns immer wirkt. Dazu hast du
bei City viel Tore gemacht diese Saison.
Gnabry hat gestern halt auch da wie ein
Wirbelwind
vorne rumgemacht. Ja. Müller macht eigentlich immer, stochert immer seine Tore rein. Gosens haben wir, glaube ich,
gesehen. Der hat auch viel eingeleitet. Ich erinnere nur an diesen geilen Pass irgendwie in die Tiefe auf Gosens. Ich weiß, was ist da, 3-1? Also auch Müller hat richtig geil gespielt.
Die waren alle super. Also aus meiner Sicht war das eine super Teamleistung. Alle haben gebissen, alle wollten. Und die ganze Kritik an Yogi vom System und Co., ich weiß es nicht. Ne? Ich bin kein großer Experte. Ich kann nicht sagen. Ich vertraue einfach Yogi, dass er sagt, nach seinen Infos, das ist die Aufstellung, die ich haben will. Und ich glaube, das haben wir gegen Portugal gezeigt, dass das auf jeden Fall klappen kann. Und ich glaube, das hätte auch gegen sehr viele andere gute Clubs geklappt, was wir da gemacht haben. Also von daher.
Jetzt am Mittwoch das finale Spiel der Gruppe gegen Ungarn. Ich habe schon im Vorfeld immer wieder gesagt, irgendwie auch gerade zu Claes, dass ich hoffe, dass man die Ungarn nicht unterschätzt, weil irgendwie gefühlt haben das Portugal und Frankreich gemacht. Hat der Claes schon gesagt, ja, vielleicht haben die gar nicht unterschätzt. Sie haben einfach aufopferungsvoll gekämpft, die Ungarn. Aber wie dem auch sei, also die Deutschen dürfen da irgendwie nicht weniger machen als jetzt am Samstag. Weil du musst das gewinnen. Wenn du gewinnst, bist du sicher Gruppenzweiter. Und wenn Portugal und Frankreich vielleicht nur unentschieden spielen, dann bist du sogar, oder Portugal sogar gewinnt, dann bist du Gruppensieger. Und momentan ist es so, nach der aktuellen Lage, wenn du Gruppenzweiter wirst, kriegst du den ersten aus der England-Tschechien-Gruppe, was momentan noch Tschechien ist, aber die spielen jetzt gegen England. Und wenn England dann nur 1-0 gewinnt, würden wir im Achtelfinale dann als Gruppenzweiter, würden wir England bekommen. Gegen England haben wir auch immer gut ausgesehen, aber
ich glaube, die Engländer mehr Angst als wir.
Ja, wahrscheinlich schon. wahrscheinlich schon, ja.
Aber ich glaube auch,
dass wir die schlagen können, ja.
Ich meine, diese EM hat ja dieses komische Format. Ich verstehe das immer noch nicht so ganz, warum einige Nationalitäten dauernd Heimspiele haben. Das weiß ich nicht.
Okay.
Aber es ist offenbar so. Ungarn haben halt zweimal jetzt im eigenen Stadion gespielt. Und ich meine, die Ungarn sagen, Corona ist eigentlich vorbei. Die sind da voll ausgelastet. Und das ist eine Stimmung da drin. Das ist unfassbar. Also die fackeln ja auch die Hütte ab. Und Also das waren wirklich zwei sehr Aufopferungs. Im ersten Spiel hast du halt richtig Mitleid mit denen gehabt, wie sie dann zusammengebrochen sind.
86, das ist erst nur erst gefallen.
Ja,
3-0 klingt halt extrem hoch, aber die Portugiesen hatten wirklich Probleme, ne?
Es war absurd, das 84. war es. Die haben immer noch 0-0 gespielt. Portugal hatte wenige Chancen, ein paar, aber nicht viel. Das war ungefähr so wie wir gegen Frankreich. Vielleicht noch ein bisschen schlechter von den Torchancen. Und dann kam es ein abgefälschter Schuss im Strafraum, wo Orban, der bis dahin so ein tolles Spiel gemacht hatte, irgendwie den Ball unglücklich ins Tor ablenkt, ne? Also so komplett random, das kann halt auch kein Tor werden. Und dann kommt noch ein Elfer, wo sie dann, also dann sind sie da zusammengebrochen, da war halt alles vorbei, aber das war halt schon insane. Und dann im Spiel gegen Frankreich, ich meine, die führen zur Halbzeit, natürlich durch Glück, die hatten nicht viele Chancen, aber die ersten 10 Minuten haben sie Frankreich haben sie wirklich mit Ballbesitz gespielt, das war völlig absurd. Frankreich hatte wohl wieder mal keinen Bock und sagte, ach, spielt ihr mal. Also das war einfach sehr, sehr, das ist einfach keine schlechte Mannschaft, möchte man auch sagen, ne? Also das ist
vielleicht
nicht so
ist noch
schlecht.
Mal, ist es noch was, also das hoffe ich nicht, ich rede das jetzt gerade so mir so ein. Die haben jetzt zweimal zu Hause gespielt, ne, vor wirklich vollen Rängen irgendwie, das versteht man auch nicht, wenn man das sieht, aber es ist halt so. Und jetzt am Mittwoch spielen sie halt in München, ne, und dann gegen die Deutschland. Ich glaube, dass wir das schon gewinnen müssen, also da brauchen wir
nicht
drüber reden.
Absolut, da müssen wir nicht drüber reden. Ich sag nur, das ist jetzt halt nicht die Fahrerinseln oder so, ne? Das ist schon ein akzeptabler, die haben einige gute Spieler, die haben halt auch ein paar Zweitligisten und Co. da drin. Die haben guten Keeper, sehr guten, das ist ja der Leipzig-Keeper, oder? Mhm.
Ja.
Der hat absurde Sachen getan schon und sie haben wirklich einfach, also eine kämpferische Leistung kann man halt, das ist halt schon stark und ich würde das sollten wir halt nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber natürlich, wenn wir normal spielen, so wie gestern gegen Portugal, dann werden wir das halt gewinnen.
Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir werden natürlich auch im Podcast darüber sprechen. Vielleicht laden wir nächste Woche wieder einen interessanten Fußballgast ein. Wir werden sehen irgendwie, wie gegen wen wir spielen und ich gehe auch fest von einem Sieg aus und dann schauen wir mal, ob wir Gruppenerster oder Gruppenzweiter werden und wen wir dann im Achtelfinale bekommen und mal gucken, wie weit es für die deutsche Mannschaft geht. Ich denke, das kann man gar nicht so genau sagen, einfach weil man auch nicht so weiß, wie die anderen Länder stehen. Ich meine, wie gesagt, Italien wirkt so aktuell also als die Mannschaft, die am besten drauf ist, aber ja, die haben halt auch keine besonders starke Gruppe gehabt. Also, wenn der größte Widersacher Wales ist, dann ist das schwer zu sagen, ob die Italiener wirklich so gut sind, wenn sie gegen richtig gute Gegner spielen. Also von daher ist es, glaube ich, alles offen, auch für die deutsche Mannschaft. Ich habe vor dem Turnier gesagt, dass ich glaube, wie gesagt, dass wir unterschätzt werden, dass wir ein gutes Turnier spielen werden und dass wir mindestens ins Viertelfinale kommen. Mal gucken, was da geht und mal gucken, wie.
Also ich habe die Europameisterschaft gecallt und das steht immer noch.
Ja, das finde ich auch gut. Das ist auch das Spirit. Warum nicht? Warum nicht?
Absolut.
Warum nicht? Vielleicht spielen wir nochmal gegen Frankreich und dann vielleicht dann ja mit einer mit einer zusammengewachseneren und noch gefestigteren Mannschaft, vor allem wie im ersten Spiel. Und dann wollen wir gucken, wie wir dann aussehen. Wer weiß. Also ich habe Bock.
Das war doch 2014 nicht anders bei uns.
Ja, stimmt schon.
Halt erstmal zusammenwachsen.
Gesteigert, ja.
Dann steigerst du dich halt und wenn da die richtigen Mechanismen einsetzen, dann passt das doch.
Tja, Sascha, jetzt bist du natürlich eingepennt, weil du A, davon hinten bei dir nichts mitkriegst und B, ja auch nicht so ein fußballverrückter Dude bist. Bist du wieder wach, oder?
Ja, ich bin nur zur WM, habe ich dann selektive Fußballbegeisterung, oder hatte ich zumindest, hier ja nicht so sehr.
Ja, und dann noch mit Klinsmann, ne? Der noch ein bisschen was in den USA gerissen hat damals, ne?
Muss man aber noch über Loki reden, ne?
Ich weiß nicht, was der macht. Ja, wir wollen auf jeden Fall gleich über Loki reden. Ich weiß nicht, was Klinsmann jetzt macht. Der ist, glaube ich, irgendwo wieder Nationaltrainer oder so, oder? Ich weiß gar nicht. War bei Hertha irgendwie in der Bundesliga kurz, hat überhaupt nicht funktioniert.
Vor zwei Wochen oder so, gell?
Ja,
war
er
wieder weg. Hat er keinen Bock mehr.
Ja, das war ganz komisch. Ja, lass uns über Film und Serien reden. Das gehört ja auch mittlerweile, ist ja fast eine feste Podcast-Kategorie. Ich finde nach wie vor, dass Loki ein bisschen overhyped ist. Jedes Mal, wenn ich streame und die neue Folge läuft, oh, das ist das Beste, das Allergeilste und so weiter, dann gucke ich die und denke, ja, ist gut, ist auch solide. Aber ja, es ist jetzt nicht, es haut mich jetzt nicht aus den Schuhen. Es ist gut, aber es ist die Bewertung ist ein bisschen drüber. Ganz kurz.
Ich fand die zweite Folge insane.
Ja, ich fand sie ganz gut. Aber jetzt, ja. Sascha, guckst du das oder ist das wieder auf deiner Liste?
Nee, das kommt auf die Marvel-Liste ganz hinten ran. Ich hab das Sweet Tooth angefangen, immerhin. Hey, etwas.
Ja, und?
Ich bin noch nicht durch. Ich habe 3 Folgen geguckt.
Aber wie hat es dir gefallen?
Eigentlich ganz gut. Ist ein bisschen slow, finde ich. Ich weiß nicht, ob es noch ein bisschen schneller wird.
Wird es.
Aber sehr schön gemacht, ne?
Mhm. Okay, cool. Ja, dann kannst du wieder nicht mitreden. Das ist natürlich scheiße, ne? Weichei.
Wir müssen ihm Hausaufgaben geben.
Lustigerweise hatten wir am Mittwoch einen Technik-Special hier mit M-Pox und da war der Erste, den ich gehört habe, der überhaupt nichts mit Marvel oder generell mit dem MCU oder mit Serien anfangen kann. Der war total nüchtern irgendwie. Das war ganz spannend. So der Erste, der gar nichts abgewinnen kann. Ja, also ich guck's gerne. Ich freue mich auch immer auf Mittwoch. Ich finde es auch so eine gute Serie. Ich finde auch Owen Wilson einfach, ich mochte ihn schon immer als diesen Sachbearbeiter, da ist er super. Ganz besonders begeistert bin ich von dem, habe ich letzte Woche schon gesagt, von dem Schauspieler, der Loki spielt. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, aber der spielt diese Rolle einfach so unfassbar gut. Und ich fand, Logikfehler hin oder her. Ich will damit nicht anfangen, weil ich die Leute bei Game of Thrones immer ausgelacht habe, die mit Logikfehlern kamen. Es ist ein bisschen durcheinander irgendwie mit den, ja, und wer ist jetzt der und der. Also ich fand sie auch gut. Ich finde die Dialoge geil, ich finde den Schauspieler geil. Aber ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Wahrscheinlich wird es so gut, dass ich irgendwann dann sage, ja, okay, jetzt hat's mich auch komplett überzeugt. Aber ich fand die ersten Folgen. Letzte Woche hast du gesagt, das ist ein guter Einstieg in die Serie. Fand ich total genauso. Ich finde auch die zweite Folge gut, aber insane finde ich sie nicht. Erzähl, warum du sie insane findest, Clays.
Ich fand die super gut. Also ich wusste nicht, wie man es besser machen kann. Ich finde, das Tempo wurde super angezogen. Das war die Einstiegsfolge, die erste, die aus meiner Sicht super als Einstieg war. Also wirklich nach aus dem Lehrbuch sozusagen. Ne? Leute mit ins Boot holen, alle auf den gleichen Stand bringen ungefähr. Auch Leute, die eventuell nicht die letzten 10 Jahre mit Marvel-Filmen verbracht haben. Und das war die erste Folge. Und die zweite Folge nimmt halt Tempo auf ohne Ende. Und sie versuchen trotzdem, ich meine, sie bringen diesen typischen Schabernack von Loki rein. Ne? Diese dauernd, wo du dauernd hinterfragst, was für einen Plan hat er gerade. Das machen sie weiter, genau wie in den Filmen. Wo du nie sicher sein kannst, ist er gerade das, was er zeigt oder was er zu sein scheint. Und gleichzeitig, was ich ja kritisiert hatte, wo ich sage, bei Zeitreisen, ich habe da mal meine Probleme mit, finde ich, dass sie das sehr, sehr gut aufklären bisher. Also, dass das eben nicht zu krassen Logiklöchern führt. Sicherlich ist das trotzdem kompliziert und verwirrend und Co. Das hat das Ganze an sich, ne? Aber ich finde, sie bringen es halt so rüber, dass es natürlich in einem Superhelden-Universum, in einem Fantasy-Universum funktioniert. Und wo ich nachkomme und nicht denke, hä, das kann so aber nicht sein. Bisher sehe ich das alles sehr, sehr positiv und ich war bestens unterhalten. Also kann ich nicht viel mehr erwarten und
fand genau,
sehr gutes Tempo aus meiner Sicht. Also es war, die ganze Folge geht so schnell
durch. Was mich so ein bisschen gestört hat, war irgendwie, wie sie auch das ganze Universum ein bisschen entkräften. Irgendwie da auf einmal die Infinity Stones rumliegen und sie sagen, ja, das sind jetzt Briefbeschwerer. Damit ne, nehmen sie natürlich irgendwie so diese größte Kraft im Universum nehmen sie natürlich dann so ein bisschen, ja, wir sind einfach geiler, ne, so von wegen, wir benutzen die als Briefbeschwerer. Ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung es geht, irgendwie spätestens, wenn diese mega mächtigen Wesen, die den einen tollen Zeitstrahl bewachen, wenn die ins Spiel kommen. Also ich bin, also vielleicht klingt das jetzt so negativ, irgendwie, das klingt so, ich find's überhaupt nicht scheiße oder schlecht, ganz im Gegenteil. Ich find's ein bisschen overhyped irgendwie, weil, also bei mir im Stream ist immer so, oh, hast du eine Folge, sie ist das Beste ever und ja, sie ist halt wirklich gut, kann kann man nichts gegen sagen. Sehr gelacht habe ich bei dem Spell, der auch schon im, bei dem Spruch, der auch schon im Trailer war, mit diesem irgendwie, ja, ich kenne niemanden, wo Owen Wilson sagt, ich kenne einfach niemanden irgendwie, der irgendwie so oft anderen Leuten ein Messer in den Rücken gerammt hat. Und der Typ dann sagt, scheiße erwischt. Ja, aber ich werde es nie wieder tun.
Was du sagst. Nee, also, er sagt ja erst, das würde ich ja nicht tun, einfach Leuten Rücken in den, und dann sagt er, ja, was hast du schon 20 Mal gemacht, ich habe die Aufzeichnungen. Aber ich werde es nie wieder tun.
Ja, aber diese Mimik dazu, ist, wie er erst darüber nachdenkt, so scheiße, okay, scheiße, wir kommen jetzt aus der Nummer raus. Das ist einfach so ein guter Dialog. Also ja.
Aber auch die Pompeii-Szene ist doch einfach, also das ist einfach kreativ. Ich finde es lustig, ich habe das Technik-Special, ich habe den Marvel-Teil mitgehört, weil du hast ja Timestamps gehabt, also ich habe das angehört von M-Pox und ich finde es halt lustig, er hat ja mehr oder weniger gesagt, das ist nicht sehr kreativ und Co. Ich finde halt genau das Gegenteil. Ich denke, Marvel ist unter anderem so erfolgreich, weil es halt kreativ ist, so über weite Strecken. Natürlich haben sie auch ihre normalen Iron Mans und Captain America Sachen drin, ne, wo was einfach stupide Action ist, keine Frage. Aber, also ich würde jetzt ja nicht sagen, dass Endgame unkreativ war.
Nee.
Also, nee, oder nicht. Auch WandaVision oder jetzt Loki oder generell der ganze Charakter Loki.
Ja, aber das Ding ist ja, er hat ja selber gesagt, dass er irgendwann zugemacht hat, ne, der hat das ja alles nicht geguckt, von daher, ne, vielleicht was er geguckt hat, weil er nicht geklärt
will. Nur, der Kritikpunkt, das ist ja aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Deswegen mag ich Marvel so, weil ich die Sachen, natürlich kannst du einige Sachen vorhersehen, aber ich glaube zum Beispiel Endgame konntest du so nicht vorhersehen zu keinem Zeitpunkt. Das ist ja auch kein typisches Hollywood oder auch Infinity War schon, ne?
Das ist aber auch der Goldstandard. Die beiden Filme waren die besten Superheldenfilme, die es je gab, meiner Ansicht nach.
Ja, aber darauf arbeiten sie ja hin. Also ja. Das muss ja, das klappt ja nur deswegen, weil sie so viel da reinstellen und dann kommen sie halt nicht mit typisch Hollywood, ne, wie die Superhelden sind allmächtig, wir gewinnen und sind einfach alles super und zufrieden, sondern basically selbst die Bösewichte haben halt eine Backstory und du kannst sogar nachvollziehen teilweise, was die machen und was sie wollen. Ne? Und bei Loki ist das ist ja der beste Beispiel im gesamten MCU eigentlich, ne? Ich meine, Loki gammelt von jedem Film zu Film, von Storyline zu Storyline zwischen Bösewicht und ach, eigentlich doch ganz nett, oh, jetzt macht er mal wieder was Gutes, jetzt wieder was Böses, ist einfach ein super Charakter. Ja. Und das bringt er jetzt in der Serie halt auch schon wieder gut rüber, ne? Du weißt doch einfach nicht, wo das hingeht. Also ich weiß es nicht, vielleicht bin ich zu blöd, dann kommt wieder irgendwer ein Besserwisser und sagt, ach, ich weiß genau, wo die Story endet. Ich weiß gar nichts.
Ja, das sagt er dann aber erst danach.
Ja, natürlich sagt er das erst danach. Ja. Das hätte ich mir genau so gedacht.
Das war doch total offensichtlich, wo es hingeht und voll berechenbar. Das sind immer nur Leute, die es immer nur danach sagen, die Captain Heinz halt.
Also, ne, ich gucke Loki und ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was nächste Folge passiert. Ich weiß nicht, wo genau das enden soll. Ich weiß absolut nichts. Und das
ich würde gerne mit dir über den Cliffhanger reden, weil ich den noch nicht so hundertprozentig geschnallt habe. Aber da würden wir natürlich jetzt den Leuten, die es nicht gesehen haben, irgendwie so, das lassen wir mal besser. Aber vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe in der Woche irgendwie, ich bin mit meinen Serien, ich bin ja mit Sweet Tooth jetzt durch und habe nichts so und ich guck gerade, ich habe gerade so Spaß, irgendwie etwas ältere Filme zu gucken, die ich noch nicht gesehen habe. Und da habe ich durch Zufall gesehen, dass es auf Netflix jetzt irgendwie den letzten Spider-Man gibt, Far Away From Home. Den kannte ich noch nicht. Da habe ich auch gedacht, ich kann keine Spider-Man-Filme mehr sehen, weil es immer dieselbe Scheiße ist. Und ich habe den geguckt und ich fand den richtig gut. Und vor allen Dingen, was daran so interessant ist, ist, dass er diese und deshalb ist er auch eigentlich relativ wichtig, ist mir jetzt im Nachhinein klar geworden, weil er nämlich diese Endgame-Sache mit dem irgendwie, mit den Leuten, die weggeschnipst wurden und dann wiederkommen, wirklich intensiv aufnimmt und dann auch darüber spricht, irgendwie so von wegen, ja, die sind jetzt wieder da und die haben sich irgendwie, gerade der eine Typ, der dann in die Schnalle von Spider-Man verliebt ist, irgendwie, ja, der bevor wir weggegangen sind, war der so und so alt, als wir wiedergekommen sind, war der plötzlich irgendwie 3 oder 5 Jahre älter. So von wegen, ne? Also diese ganze, das finde ich sehr, sehr gut, wie das gemacht wurde. Also, und auch irgendwie zu sagen, ja, dieser Konflikt, den er hat irgendwie, und dass er auch im Iron Man trauert, der ja sein Kumpel war oder sein Mentor. Also der Film, es war überraschend gut. Vielleicht nochmal für alle, die noch nicht gesehen haben, der gibt's aktuell umsonst bei Netflix. Spider-Man Far Far Away, und ist überraschend gut, muss ich echt sagen.
Far From Home, ja.
Far From Home? Okay, sorry.
Ja, der wurde ein bisschen verrissen, aber ich sehe es auch so. Der ist gute Unterhaltung irgendwie, wenn du jetzt nicht gerade Infinity War Level erwartest.
Ja.
Der kam halt zu einer komischen Zeit raus. In der Timeline hätte er vielleicht woanders kommen sollen irgendwie.
Das ist halt der Abschluss von Phase 3. Ich verwechsel Phase 3 und Phase 4 aber immer, aber wir sind jetzt in Phase 4. Das war noch Phase 3, das war der letzte aus Phase 3. Das ist halt der Abschluss. Und was Falcon and the Winter Soldier auch gemacht haben, ist halt diese ganze Sache halt, also ne, die Sachen, die du halt nicht auf Anhieb denkst bei Endgame. Ich meine, wie ist denn das jetzt, wenn alle wieder da sind? Das ist ein riesiges Chaos, obviously. Und das greift ja Far From Home zum Beispiel auf und auch Falcon und Winter Soldier und auch WandaVision zu teilen, die greifen das ja alle auf, ne? Und setzen die Story fort. Das mag ich ja so. Also, dass
ich muss echt sagen, am besten fand ich es ehrlich gesagt im Spider-Man-Film in Ja, das machen die dabei alle. In Falcon Winter Soldier fand ich das nicht so gut gelöst, ehrlich gesagt. Fand ich so ein bisschen so, hä?
Das ist also, ja das Gleiche. Das ist ja,
nur, ja, aber ja, es war aber auf einer persönlicheren Ebene, finde ich, in diesem Spider-Man-Film irgendwie. Also, hat mir besser Spider-Man gefallen.
Wird halt als Nachfolger von Tony Stark einfach als neuer Anführer halt auch aufgebaut nach und nach, ne? Einfach auch, weil sie da halt den besten Spider-Man-Schauspieler aller Zeiten hatten. Ich weiß, einige Leute mögen Tobey Maguire, aber Tom Holland, glaube ich, passt halt so absurd gut auf die Rolle, ne? Das ist halt insane. Also im ersten Spider-Man-Film insane, in den Avengers-Filmen und auch im zweiten. Ist halt einfach eine tolle, tolle Besetzung und die planen, glaube ich, die nächsten 10 Jahre mit ihm. Würde ich schätzen, dass er einer der Haupt.
Was ist eigentlich die nächste große Serie nach Loki, die jetzt kommt? Ich habe mich das letztens gefragt.
Oder wird das nur ein Film?
Nee, das wird nur ein Film. Dann weiß aber ist die nächste Marvel-Serie schon im Anflug oder die nächste große Serie? Weil ich habe mich gefragt, was kommt denn, wenn das vorbei ist eigentlich? Du als Fanboy müsstest du eigentlich wissen, oder?
Nee, ich habe auf Loki eigentlich gewartet hauptsächlich. Okay.
Ja, ich auch.
Ich weiß,
dass
sie an dem zweiten Doctor Strange Film arbeiten. Sie arbeiten jetzt an einem Falcon-Film, soweit ich weiß.
Okay.
Sie arbeiten an Black Widow immer noch, wobei Black Widow wahrscheinlich
Der ist schon fertig, ne? Der ist relativ weit, ne? Der kommt jetzt, glaube ich, als nächstes.
Aber wenn ich meine arbeite, dann meine ich, dass er halt irgendwann rauskommt.
Ja, weil, ja, ich hätte Bock auf mehr Serien.
Ich glaube nicht,
dass aber sie haben halt nur 6 Folgen, ne? Ich weiß, die sind sehr teuer und so aufwendig produziert, aber 6 Folgen ist immer so, ach, keine Ahnung.
Ja,
sie brauchen. Weißt du, welche Serie ich gerade entdeckt habe? Wir haben ja so gefühlt, ey, ich meine, wahrscheinlich ist es auch wieder so ein persönliches Ding, wo man, was einen so täuscht, aber gefühlt ist so der Nachschub an geilen Serien, also in der Masse zumindest, irgendwie aktuell nicht so da. Also gerade wenn meine Frau und ich gucken ja auch immer viele Serien zusammen. Wir suchen in letzter Zeit mal wieder eine geile Serie und finden nichts. Und jetzt haben wir endlich mal wieder das gefunden, was uns beiden Spaß macht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Luther. Das ist eine BBC.
Alba. Bitte? Mit Idris Elba, ne?
Ja. Mhm. Und das ist eine britische Serie und da sind so viele Schauspieler bei, die ich geil finde. Nämlich auch diese Tussi, die in His Dark Materials und The Affair mitspielt. Ich weiß den Namen gerade nicht. Diese Psychopathin da spielt. Und davon bin ich persönlich, meine Freundin sagt, ja, sie ist okay, sie ist ganz gut. Aber ich bin halt total geflasht von der Serie. Ich finde sie richtig, richtig geil, Luther. Und da gibt's auch mehrere Staffeln, von daher haben wir da erst jetzt mal wieder ein paar Wochen versorgt. Gefällt mir richtig gut, die Serie bisher. Mal so als kleiner Tipp. Eine Krimiserie. Geht um einen Polizisten. Ich meine, es ist jetzt inhaltlich jetzt nicht irgendwie das allerneueste Polizisten, der so ein bisschen irgendwie ja seine eigenen Methoden hat. Und das Spannende an der Serie ist das Zusammenspiel mit so einer, ja, wie nennt man das? Asperger kann man fast schon sagen. Also so eine Frau, die von ihren Eltern irgendwie zum Genie aufgebaut wurde, aber da irgendwie nicht in der Lage ist, Empathie zu empfinden. Und dann, also kommt schon am Anfang rüber, ihre Eltern getötet hat und dann so versucht, irgendwie in seinen Kopf reinzukommen. Und die Folgen sind so, es ist immer ein neuer Fall, die wirklich auch geil sind. Und dann gibt's diese langen Storyline irgendwie, wo es immer um die Beziehung zwischen den beiden geht, die sich so gegenseitig versuchen, sich zu fordern. Und er versucht, ihr das zu beweisen. Und also ich bin sehr geflasht von Luther. Aber ich mag auch diese BBC-Serien. Ich mag die Schauspieler unglaublich gerne. Und dicke Empfehlung von mir. Ist aber schon ein bisschen älter, die Serie. Ja.
Das ist immer noch witzig. Also ich kenne nur 1,5 Staffeln, glaube ich, von Luther. Ich fand es nicht so gut. Ich fand es gut unterhaltsam, aber nicht auf einem Level, wo ich sage, ich muss unbedingt weitergucken.
Ich bin noch in der ersten Staffel, von daher, keine Ahnung, wie es lang
ist. Ich habe irgendwann den Access einfach verloren. Aber Idris Elba ist generell halt so ein absurd dumm guter Schauspieler.
Finde ich auch.
Und das Lustige ist, wie Marvel ihn so verheizt hat in einer gewissen Hinsicht. Ne? Also er spielt Heimdall halt überragend, aber Heimdall hat insgesamt, keine Ahnung, 10 Minuten Screentime oder so über 10 Filme gefühlt. Also da sieht man, wie sogar so Nebenrollen, ne, so absurd besetzt wurden, wenn du dir einen Idris Elba so in so eine absurde Nebenrolle holst. Finde ich immer unfassbar. Noch witzig.
Ja.
Hat auch ein schönes Ende, aber ja. Ich gucke immer noch, was gucke ich denn aktuell? Ich gucke eigentlich nicht so viel aktuell. Ich habe die Anime-Zeit wieder hinter mich gebracht. Das war nix. Es war akzeptabel, okay. Kurzzeitig. Ich kann dir aber wirklich, also ich weiß nicht, ich kann mich auch irren, wahrscheinlich wird es dir nicht gefallen, weil es ein bisschen zu kindisch ist vielleicht. Aber hast du früher auch so Sachen wie, ich weiß nicht, vielleicht bist du zu alt, zu Tsubasa und Kickers und Co. geguckt?
Nee, war überhaupt nicht meins. Da war ich schon zu alt für. Das war nach meiner. Genau.
Ich habe halt, also meine Kindheit ging halt, vielleicht bin ich sogar ein bisschen zu jung dafür, wahrscheinlich noch 3-4 Jahre. Aber das hat ungefähr gepasst. Ich habe halt Tsubasa und Kickers und Mila Ayohara geliebt irgendwie als normale Kinderzeichentrickserien. Damals haben wir es nicht Animes genannt, glaube ich. Und jetzt gibt's halt Haikyuu. Das ist so ein Volleyball-Anime.
Läuft auf Netflix auch. Und das ist halt einfach so gut. Also das Beste, was ich je gesehen habe. Also für, nennen wir es eher mal für Kinder orientiert wahrscheinlich. Also sowas wie Rick and Morty oder Invincible nehme ich mal raus als Zeichentrick. Aber das ist halt wirklich so gut einfach. Also wer Spaß an damals an Tsubasa und Kickers und Co. hatte, sollte sich Haikyuu angucken. Es geht um Volleyball und es ist einfach, also es ist sehr Comedy-lastig und trotzdem sehr, sehr spannend. Wer daran Spaß hat, ist der Shit.
So, Sascha, jetzt mal du auch nochmal einen Film draus. Was guckt ihr gerade?
Also ja, wir versuchen noch Sweet Tooth. Es ist halt auch mal so, also ich sehe es genau anders als du. Es gibt so viel und man kommt nicht hinterher mit dem Gucken, weil sowas wie Sweet Tooth jetzt hat was? 6, 8 Folgen, ne? Und das sind, du musst erstmal 8 Stunden frei machen, um das durchzugucken. Und wir haben jetzt letzten, vor ein paar Monaten haben wir endlich die letzte Folge von Big Bang gesehen. Die Serie, die vor irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahren zu Ende war. Weil du halt einfach so viel Zeit brauchst, um da hinterher zu kommen.
Das ist ein geiles
Ende, ne? Ein Backlog von, keine Ahnung, bestimmt 10 Serien, die ich gern gucken würde.
Ist aber ein geiles Ende, oder?
Big Bang war schön, ne? Weil oft
tolles Ende.
Messen sie das Ende ja ab. Aber ich fand es war schön, wholesome. Jeder ist irgendwie, hat seinen Abschluss bekommen.
Ich
hab's
bekommen. Noch nicht mal gesehen, muss ich gerade zugeben, ehrlich gesagt.
Das ist wirklich ein, also für so eine richtige Klamauk-Comedy-Serie, was Big Bang ja ist, ne? Die eigentlich ohne Drama-Einflüsse auskommt, über weiter zu strecken, ist das Ende halt wirklich sehr würdevoll. Wenn man guckt, was sie zum Beispiel bei Two and a Half Men als Abschluss gemacht haben, das fand ich sehr würdelos. Aber naja.
Ja. Und du willst auch nicht die Leute hinterlassen mit so einem unsatisfying Ende. Oder ich weiß nicht, ob du How I Met Your Mother geguckt hast. Genauso ein grobes Ende.
Das Ende war auch richtig. Also ich habe die Serie geliebt. Und das Ende war wirklich enttäuschend, muss ich echt sagen.
Ich mag das Ende. Darüber hatte ich ganz viele Diskussionen. Aber ich bin ja...
Das war halt so ein Trollende irgendwie, fand ich.
Ich denke, es ist ein sehr sinniges Ende, aber kein... kein Fanboy-Ende. Also
es ja, ist nicht so, ja, es ist generell, also, wenn du so viel Zeit mit den Charakteren über Jahre verbringst, dann finde ich, hast du es verdient als Zuschauer, wenn du irgendwie 10 Jahre das geguckt hast, am Ende Happy End zu bekommen.
Na, das sehe ich nicht so. Das ist ja zu einfach. Das ist ja der Hollywood.
Ja, aber zu sagen, irgendwie, er erzählt irgendwie, weiß ich, wie viele Jahre von seiner Frau, die er geheiratet hat, seinen Kindern, um dann zu sagen, ja, eigentlich scheißegal, übrigens, am Ende bin ich doch mit Robin zusammen, ist halt, ach.
Also, jo, das stimmt so ja nicht. Die ganze Story, nicht. Wenn er mit der Frau zusammen wäre und da alles gut gelaufen wäre, dann würde die Story keinen Sinn ergeben. Würdest du also deinem Kind irgendwie in 20 Jahren erzählen, wie du die Mutter kennengelernt hast, in jeder Ausführlichkeit der Welt, wenn alles ganz normal ist, dann würde er einfach die Mutter fragen. Also ich meine, es macht ja nur dann Sinn, wenn was passiert ist, wenn man es hinterfragt. Ne? Und ich meine, dann erzählst du es so ganz, ganz ausführlich, natürlich alles auf Comedy. Ich meine, es ist ja eh alles nur Mittel zum Zweck, um die Story so erzählen zu können und einige Sachen so umsetzen zu können. Und am Ende, naja, ich meine, die Serie geht zu weiten Teilen darum, um Ted und Robin, nicht wahr? Das ist der größte Impact der ganzen Serie.
Ja, also trotzdem, du freust dich auf diese Mutter und dann, dann ist sie übrigens gestorben, zack, weiter. Das war ein bisschen
und ich bin doch mit Robin zusammengekommen.
Also, nee, sie hat eine ganze Staffel bekommen, das möchte ich mal sagen. Das ist nicht eine Folge, sie hat eine ganze Staffel.
Ja, die letzte. Also ich muss jeder selber wissen. Also ich fand es nicht das schlimmste Ende aller Zeiten oder so, aber
ich sehe es genauso
wie Sascha. Ne? Ich sehe es so wie Sascha. Ich war da auch sehr enttäuscht, muss ich sagen.
Ich war super happy.
Okay. Wie fandet ihr, meine andere Frage, weil da auch sehr kontrovers drüber diskutiert wird, wie fandet ihr das Ende von Lost?
Habe ich nicht geguckt.
Habe ich nie gesehen, das Ende. Ich war so angepisst, weil es immer schlechter wurde.
Das ist das kontroverseste Ende aller Zeiten. Und ich fand's halt richtig geil. Und ich kenne aber nur Leute, die es scheiße fanden. Was?
Das ist nicht kontrovers. Jeder findet es scheiße.
Echt?
Also, ich habe nur Scheiße gehört. Von jedem.
Ja, ich habe auch nur Scheiße gehört. Und ich fand's richtig geil. Aber weil ich den Stil einfach gut finde, also wie sie es gelöst haben. Aber ich kenne auch nur Leute, die scheiße fanden. Ich fand's gut, ist spannend.
Also ich fand's furchtbar seit Staffel. Also ich habe die ersten 4 Staffeln gemacht und in der 5. Staffel wurde das für mich so dumm, absurd, ja, und unlogisch, dass ich einfach aufgehört habe.
Dass also ich auch irgendwo aufgehört, weil die hatten so viele Füllerfolgen drin und das macht alles keinen Sinn mehr.
Ja, vor allem wird es komplett absurd irgendwann, das Ding portet dann und ach, das ist immer
Also Lost hatte definitiv, die erste Staffel war großartig und dann haben sie irgendwie diese Magie dieser Luke da komplett getötet und teilweise was für. Ich habe es auch dann irgendwann nur zu Ende geguckt, irgendwie um zu wissen, wie geht's aus. Aber das Ende wiederum fand ich halt total stimmig. Also ich gebe euch total recht, dass es zwischendurch echt bescheuert war. Also, ich habe es dann irgendwann ist dann so ein Punkt, wo man sagt, okay, scheiße, es ist zwar kacke jetzt, aber komm, jetzt willst du auch noch wissen, wie es ausgeht. Aber das Ende an sich fand ich vom Stil her geil.
Es gibt so ein paar Serien, die halt wirklich sehr, sehr schlecht geendet sein sollen. Das ist zum einen obviously Game of Thrones in der Allgemeinwahrnehmung, was ich nicht nachvollziehen kann. Dexter höre ich nur Schlechtes drüber, aber Dexter habe ich nie wirklich geguckt. Ich kann es also nicht sagen, aber das muss das Schlechteste enden. Also da ist wirklich auch sich genau wie bei Lost eigentlich jeder einig, außer eventuell Steve. Also da höre ich wirklich auch nie wen anders drüber. Bei Lost und Dexter, alle sagen, das ist so ein Unfug. Aber wie gesagt, das ist halt auch unterschiedlich. Bei Game of Thrones höre ich es halt auch von einer Mehrheit definitiv.
Das ist die Scheiße
nicht, von, ja. Ja, ja, aber nicht so wie bei Dexter und Lost, wo sich wirklich jeder einig ist. Ich habe auch genug Leute, die das Game of Thrones Ende gut fanden, wie wir beide.
Okay.
Immerhin. Also nicht überragend, nicht brillant, aber gut. Bei Dexter und Lost höre ich das von, bei Lost höre ich es von dir das erste Mal und bei Dexter habe ich wirklich von jedem ausnahmslos gehört, dass der größte Scheiß sein soll. Okay.
Ist ja auch total bescheuert, ohne es jetzt zu spoilern, aber es ist einfach ein dummes Ende.
Ja, also das muss wirklich dumm sein. Und bei How I Met Your Mother höre ich auch wenig Euphorie. Und ich bin auch nicht euphorisch darüber. Ich fand es nur ein passendes Ende und war zufrieden damit. Konnte abschließen.
Gut, dann belassen wir es mal dabei. Jetzt haben wir wieder unsere fast anderthalb Stunden rum. Oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges, worüber wir noch schnacken müssen?
Es steht 3-1 für die Schweiz.
Sehr gut. Aber 3-2 wäre mir lieber, weil ich habe mit einem Torabstand getippt. Aber
ja, die Türken hatten gerade das 2-1 gemacht und dann hast du das nicht gesehen. Gesagt und hast nicht aufgepasst und jetzt hat Shaqiri das 3-1 gemacht, glaube ich.
Ja, ist klar. Der 2-1 habe ich mitgekriegt. Gut. Ihr Lieben, wir sehen uns in dieser Formation in 2 Wochen wieder. Wir organisieren einen schönen Fußballgast für nächste Woche. Und wenn es nur ein fußballaffines Community-Mitglied ist, ist ja wurscht. Und dann gibt's nichts weiter zu sagen. Bis auf, wir haben ja das Sascha, hast du gar nicht mitbekommen wahrscheinlich. Wir haben das Heineken-Gewinnspiel gewonnen und haben eine Reise zum EM-Spiel jetzt am Mittwoch in München gewonnen und werden im Stadion sein. Ich bin zum ersten Mal bei einer WM oder EM dabei. Ich freue mich mega drauf. Und werde ich mit Pape sein und wir treffen dann auch noch den Wilke Zierden, das ist ein großer deutscher Influencer und ich freue mich mega auf die Sache, wird wahrscheinlich mein einziger Urlaub sein. Und Sascha, ich habe schon überlegt, ob ich dir einfach hier im Podcast einfach die Pistole auf die Brust drücke und sage, Sascha, was hältst du davon, wenn ich im Herbst wieder vorbeikomme?
Ja, war doch eh geplant, oder?
Ich weiß jetzt nicht, wann. Okay, wir halten das auf jeden Fall fest, dass wir es machen wollen. Ich weiß noch nicht, ob ich schon buchen soll, weil im Herbst geht wahrscheinlich wieder Corona los, wa? Ja, man weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl.
Musst du rechtzeitig sagen, meine Eltern machen wieder ihren Winterurlaub hier irgendwann und wir kriegen einen Besuch noch. Aber wenn du es rechtzeitig sagst, dann.
Genau, ich werd mal recherchieren, wenn wir Herbstferien kriegen und dann, ja, weil wir müssen mal wieder auf die Kacke hauen zusammen. Mir fehlt das richtig. Das ist jetzt wirklich lange her schon, ne? Das ist fast 2 Jahre her, ne?
Ja. Oder? Ja, 2020 definitiv nicht, ne?
Wäre komisch.
Ja, Wahnsinn. Ja, ich überlege gerade, wie lange das her ist. Ich glaube, ich war in den Sommerferien 2019 bei euch. Das ist also fast 2 Jahre her. Krass. Zeit vergeht.
Dann müssen wir mal crazy shit finden, den wir noch nicht gemacht haben. Das wird hart langsam.
Ja, letztes Mal haben wir auch nicht so viel in Orlando gemacht, weil wir wirklich, wirklich alles schon gemacht haben, weil du immer irgendwas Neues aus dem Ohr. Ich fand die Sachen, die wir letztes Mal gemacht haben, zu Hause irgendwie mit den Funko Pop super geil. Und auch unsere Civilization-Event mit Luki, mit einem Bismarck-Helm, das war einfach großartig. Und dann lass uns doch einfach so Nerd-Scheiße machen. Es muss ja nicht immer irgendwas Geiles in Orlando sein. Es hat so viel Spaß gemacht. Naja, wir werden auf jeden Fall was finden. Ich freue mich drauf. Ihr Lieben, das war's für heute mit dem Herrenspielzimmer. Nächsten Sonntag wieder mit einem Fußballgast. Eine schöne Woche euch. Wir werden auf jeden Fall, ne, also wirklich, wir fahren ja 7 Stunden nach München. Wir werden wirklich den ganzen Tag Instagram machen und Stories. Das heißt, ihr könnt da wirklich hautnah an uns dran sein. Abonniert meinen Instagram-Kanal und guckt euch die Stories an am Mittwoch, wenn wir nach München zum EM-Qualifikationsspiel, Gruppenspiel gegen Ungarn fahren. Danke euch, danke liebe Community und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis bald, ciao.
Tschüss.